etwas zum Antisemitismus. Ich vermute, Sie hatten mich vorher auch schon gehört. Etwas zum Antisemitismus zu sagen und den Verschiebungen, die nach 1945 in der Welt auch hinsichtlich einer offenen antisemitischen Propaganda stattgefunden haben, auszuführen. Und vor dem Hintergrund werde ich dann versuchen, zu der aktuellen Situation im Iran etwas zu sagen. Es ist ja so, wenn Sie die Berichterstattung verfolgt haben über den Iran in den letzten Monaten, in den letzten Jahren, dann kann man vor allem in den deutschsprachigen Medien den Eindruck gewinnen, dass durch zwei Ereignisse der letzten Zeit eigentlich alle Probleme mehr oder weniger beseitigt seien, die mit dem iranischen Regime verbunden sind. Nämlich einerseits eben durch die Wahl des neuen Präsidenten des iranischen Regimes, den dauerlächelnden Hassan Rouhani, im Sommer letzten Jahres, der hier im Westen regelmäßig als ein Hoffnungsträger, als ein Moderater, mitunter sogar als ein Reformer und als ein Liberaler bezeichnet wurde. Besonders gut hat mir die Taz gefallen, die, wie ich finde, irrsinnigerweise geschrieben hat, Hassan Rouhani sei ein bärtiger Hoffnungsträger mit Herz. Und ich würde gegen diese Darstellung gern einen Einspruch erheben, beziehungsweise mehrere Einsprüche. Ich werde also versuchen, Ihnen anhand von einer Reihe von Beispielen zu verdeutlichen, dass meiner Einschätzung nach Hassan Rouhani viel eher als eine Art freundliche Gesicht des Terrors zu bezeichnen wäre. Der Mann ist ja nicht letztes Jahr bei den Präsidentschaftswahlen plötzlich da gewesen und vom Himmel gefallen, sondern er ist seit 1979, seit der islamischen Revolution im Iran, ein integraler Bestandteil dieses terroristischen Regimes im Iran. Das andere Ereignis, wo plötzlich in der westlichen Medienberichterstattung in gewisser Weise Entwarnung gegeben wurde hinsichtlich des Irans, ist das Übergangsabkommen von Genf, also jenes Abkommen über das iranische Atomprogramm, das die Vetomächte im UN-Sicherheitsrat und interessanterweise auch Deutschland, das bekanntlich keine Vetomacht im Sicherheitsrat ist, in Genf im Ende November mit dem iranischen Regime geschlossen haben. Ein Übergangsabkommen, wo man, wenn man den gängigen deutschsprachigen oder auch europäischen Medien folgt, den Eindruck gewinnen konnte, dass das eine großartige Sache sei, der jetzt endlich es ermöglicht, auf einem Verhandlungswege das Problem des Atomprogramms zu lösen. Auch dagegen würde ich gern eine Reihe von Einwänden formulieren. Ich denke, dass dieses Übergangsabkommen und auch die aktuellen Verhandlungen, die sind jetzt ja gerade in Wien, wo ich meistens lebe, fortgesetzt worden, dass dieses Übergangsabkommen, dass diese Verhandlungen wirklich fatal sind, dass vor allem, wenn man sich die Details dieses Abkommens anguckt, man sehr schnell sieht, dass es in seiner Wirkung, in seiner Auswirkung wirklich katastrophale Folgen haben kann. Das ist in etwa das Programm. Ich werde versuchen, nur knapp eine Stunde zu reden. Und dann können wir sehr gerne über diese ja natürlich sehr umstrittenen Themen auch diskutieren. Sie können Nachfragen stellen, Sie können Einwände formulieren und ich werde versuchen, diese Einwände dann zurückzuweisen. Ebenfalls vorweg natürlich nur, wenn ich sage, ich rede knapp eine Stunde zu so einem sehr umfassenden Thema, erklärt sich das fast schon von selber. Ich werde viele Punkte nur anreißen können. Ich werde vieles nur stichwortartig, schlagwortartig bebildern können. Zum einen können wir aber ja sehen, wo ihrerseits oder eurerseits dann nachher noch weitergehendes Interesse besteht. Und zum anderen gibt es zum Glück ja auch Bücher. Der Sammelband Postnazismus Revisited wurde schon erwähnt. Es liegt dort aber auch ein Sammelband zum Iran, Iran im Weltsystem, den ich mit herausgegeben habe, wo es also eine ganze Reihe von Beiträgen gibt, zum Beispiel auch zur iranischen Freiheitsbewegung von 2009 und zu den internationalen Wirtschaftsbeziehungen des iranischen Regimes. Es liegt dort eine Zeitschrift, Sans Phrase, wo es einen sehr ausführlichen Artikel und recht aktuellen Artikel von mir über Hassan Rouhani gibt. Also alle Fragen, die ich hier heute nicht beantworten kann, werden hoffentlich in diesen Publikationen beantwortet, die es auch nicht nur käuflich zu erwerben gibt, sondern deutlich vergünstigt käuflich zu erwerben gibt. Das ist fast schon das Ende vom Werbeblock. Ein Punkt aber auch noch vorweg. Es gibt noch einen anderen Bezug von mir zu diesem Thema. Ich bin Politikwissenschaftler, ich bin Lehrbeauftragter für Politikwissenschaft an der Uni Wien. Ich habe aber auch im Jahr 2007, Ende 2007, zunächst in Österreich, dann ein Jahr später auch in Deutschland und mittlerweile in einer Reihe von anderen europäischen Ländern ein Bündnis mitbegründet, das den Namen Stop the Bomb trägt. Und dass sich also im Rahmen eines recht breiten politischen Bündnisses dafür einsetzt seit 2007, dass es eine scharfe Sanktionspolitik gegenüber dem iranischen Regime gibt, sowohl politischer als auch ökonomischer Natur, dass man anstatt einen sogenannten Dialog mit den Machthabern in Teheran zu führen, endlich die demokratisch, rechtsstaatliche und säkulare Opposition im Iran und im Exil unterstützt und dass man also letzten Endes alles unternimmt, um das iranische Atomprogramm zu beenden und perspektivisch natürlich, um da gar nicht groß drum herum zu reden, dieses iranische Regime endlich zu stürzen, also es dorthin zu befördern, wo es bereits seit 1979 hingehört, nämlich in den Orkus der Weltgeschichte. Und dazu gibt es diese schönen vierseitigen farbigen Flyer, die können Sie sich gern gratis dort vorne mitnehmen, wenn Sie sich für diese Arbeit weiter interessieren. Zunächst aber ein paar Worte, also was damit gemeint ist, wenn in dem Untertitel zu der Veranstaltung von einer Globalisierung des Antisemitismus die Rede ist. Ich denke, hier in Deutschland muss man über die Tradition des deutschen Antisemitismus vielleicht nicht mehr ganz so viele Worte verlieren. Das ist wahrscheinlich nicht hinreichend, aber doch schon relativ bekannt. Wenn man aber jetzt über die Region des Nahen Ostens redet, muss man sich in Erinnerung rufen, dass der Antisemitismus schon lange ein globales Phänomen ist. Das ist nichts, was nur irgendwie auf Österreich und Deutschland oder auf Europa beschränkt wäre, sondern es ist alles andere als ein Zufall, dass zeitgleich, wie in Europa die faschistische und die nationalsozialistische Massenbewegung entsteht, für die gerade beim Nationalsozialismus der Antisemitismus ja ein ganz zentrales ideologisches Element gewesen ist, dass zeitgleich in der arabisch-islamischen Welt mit der Muslimbrüderschaft in Ägypten die erste große dschihadistisch-islamistische und ganz offen antisemitische Massenbewegung entsteht. Die Muslimbrüderschaft, ich werde den Bogen zum Iran dann später spannen, ja, die Muslimbrüderschaft wird 1928 in Ägypten gegründet und sie hat ein ganz offen antisemitisches Programm. Sie interpretiert die ganzen Umbrüche, die in der ägyptischen Gesellschaft damals stattfinden, die ganzen Modernisierungen, die dort stattfinden. Sie müssen sich das so vorstellen, also nicht die ganze ägyptische Gesellschaft, aber vor allem Kairo, weil damals eine vergleichsweise moderne Stadt. Es gibt ägyptische Autoren, die sagen, dass 1928 wahrscheinlich weniger Frauen Kopftuch getragen haben in Kairo, als das heute der Fall ist. Es gab eine starke und sehr selbstbewusste Frauenbewegung, die gegen das Kopftuch agitiert hat. Es gab Frauen, die sich öffentlich am Nil hingestellt haben, das Kopftuch verbrannt haben und in den Nil geschmissen haben, gesagt haben, so jetzt mal Schluss damit. Und all das wurde von dieser Muslimbrüderschaft als eine unglaubliche Bedrohung wahrgenommen. Man sah quasi die Fälle davon schwimmen, die traditionelle islamische Gesellschaft wurde herausgefordert. Und die haben das aber nicht nur einfach bekämpft, also die haben Frauen, die Kopftücher abgelehnt haben, Säure ins Gesicht geschüttet und andere grauenvolle Dinge, ja, was wir später im Iran 1979 dann auch wieder erleben. Sie haben aber vor allem als Urheber, als Drahtzieher dieser als bedrohlich wahrgenommenen Modernisierungsbestrebungen, als bedrohlich wahrgenommenen Emanzipationsbestrebungen das Judentum ausgemacht. Sie haben in ihrer antisemitischen Wahnsinnigkeit, ja, in einer Projektion, haben sie für all das, was sie als bedrohlich, als unangenehm, als volksfremd und zersetzend, könnte man sagen, und als Bedrohung für den Islam gesehen haben, dafür haben sie ein sogenanntes jüdisches Prinzip verantwortlich gemacht. Und das war auch nicht einfach nur Rhetorik, sondern davon ausgehend wurde Politik gemacht. Es wurde mehrfach das jüdische Viertel in Kairo angegriffen und zum Teil niedergebrannt und solche Dinge. Warum sage ich jetzt so viel gleich über die ägyptische Muslimbrüderschaft, wo es doch eigentlich um den Iran gehen soll? Die Muslimbrüderschaft und ihre zentralen Vordenker haben nicht nur zentrale Bedeutung für den ägyptischen Islamismus und auch nicht nur zentrale Bedeutung für den arabisch-sunnitischen Islamismus, sondern für den Islamismus auf der ganzen Welt, der bekanntlich sehr unterschiedliche Ausprägungen hat. Hassan al-Banna, der Begründer der Muslimbrüder, genauso wie der spätere Chefideologe der Muslimbrüder, Said Qutb, sind stilbildend auch für den schiitischen iranischen Islamismus. Das zeigt sich zum Beispiel daran, wenn man sich anschaut, wer der Übersetzer der Schriften von Said Qutb ist. Said Qutb hat in den 50er und 60er Jahren, ist er der zentrale Ideologe des weltweiten Islamismus und insbesondere der Muslimbrüder. Man sieht bei ihm auch gleich, dass es da nicht um irgendeine, ich weiß nicht, antizionistische Phraseologie geht, Also dass man irgendwie sagt, ja, wir haben ja gar nichts gegen Juden, wir kritisieren ja noch nur Israel, wie man das hierzulande häufig als eine Art Schutzbehauptung kennt, sondern bei Said Qutb wird Klartext geredet. Eines seiner wichtigsten Werke heißt, in dankenswerter Offenheit könnte man fast sagen, bereits im Titel, Unser Kampf mit den Juden. Ja? Also da wird die Feindbestimmung ganz explizit vorgenommen. Da wird nicht lange drum herum geredet, sondern es wird ganz offen gesagt, ja, wir kämpfen gegen die Juden. Diese Schriften wurden auch ins Persische übersetzt, ins Farsi übersetzt und nicht von irgendjemand, sondern von Ali Khamenei. Ali Khamenei ist heute der oberste geistliche Führer im Iran, das heißt der wichtige Mann. Auch das ist gleich wichtig, damit bin ich quasi schon beim Iran, ne? Das war die Überleitung. Ali Khamenei, der oberste geistliche Führer, ist der wichtige, zentrale, starke Mann im Iran. Auch das ist wichtig, sich immer wieder in Erinnerung zu rufen. Es ist natürlich nicht egal, wer unter Ali Khamenei nun Präsident ist, welche Minister dort jeweils agieren, aber man darf halt nicht den Fehler machen zu glauben, dass irgendwie der Präsident im Iran so eine Machtposition hätte, wie zum Beispiel der amerikanische Präsident. Ja, der amerikanische Präsident ist Oberbefehlshaber der amerikanischen Armee und so etwas und hat eine unglaubliche Machtfülle. Das ist beim iranischen Präsidenten nicht so. Ganz im Gegenteil, der oberste geistliche Führer, also von 1979 bis zu seinem Tod, der Revolutionsführer Ayatollah Khomeini, und anschließend eben bis heute sein Nachfolger Ali Khamenei, das ist der wirklich starke Mann. Der ist natürlich von niemandem gewählt, der ist in gewisser Weise von Allahs Gnaden eingesetzt, er agiert als eine Art Stellvertreter Allahs auf Erden, ja, so sein Selbstverständnis, hat keinerlei demokratische Legitimation, sondern im Gegenteil, 1979 erfindet Ayatollah Khomeini eine Art neue Form von politischer Theokratie, die es vorher so nirgends gegeben hat und auch bis heute so nirgends woanders gibt. Das ist eine Besonderheit dieses iranischen Regimes, die sogenannte Herrschaft des oder der Rechtsgelehrten. Ja, also die Vorstellung, dass neben so pseudodemokratischen Institutionen wie im Parlament und im Präsidenten, der in so Pseudowahlen gewählt wird, warum sage ich Pseudowahlen, weil die meistens erstmal irgendwie rund 1000 Kandidaten von den Wahlen ausschließen, bevor sie dann irgendwie so 5, 6 antreten lassen, ja, in so einer Art Schaukampf. Darüber agieren geistliche Institutionen wie der Wächterrat, also dessen Reihen dann halt der oberste geistliche Führer letzten Endes bestimmt wird, der keinerlei demokratische Legitimation hat, aber er ist derjenige, der den Oberbefehl über die Armee hat, der die Leitlinien der Außen- und der Innenpolitik vorbestimmt, der das Sagen hat bei den Pasdaran, also den Revolutionswächtern einer nochmal neben der Armee agierenden quasi Parallelarmee, ja, die wahrscheinlich militärisch sogar stärker ist als die regulären Kräfte. Er ist derjenige, der schlicht und einfach das Sagen hat im Iran. Und deswegen ist es sehr wichtig, auch wenn man sich die Frage stellt, hat sich jetzt irgendwas substanziell geändert durch Hassan Rouhani, man muss sich anschauen, was Ali Khamenei sagt. Ja, wenn man wissen will, was das Regime über Israel denkt, ja, und da gibt es auch hoffentlich Zitate von Rouhani, an denen ich Ihnen versuchen werde, deutlich zu machen, dass sich da auch substanziell natürlich nichts geändert hat. Noch viel wichtiger ist aber immer zu schauen, was sagt eigentlich Ali Khamenei, denn ohne den, ne, kann man im Iran, an dem vorbei kann man im Iran überhaupt keine Politik betreiben. Warum sage ich nun, dass das eine falsche Wahrnehmung ist, dass sich durch Hassan Rouhani irgendwie substanziell etwas im Iran geändert hätte? Zunächst einmal, ich habe es vorhin schon angedeutet, Rouhani ist ja nicht irgendwie 2011 plötzlich auf den Mimmi gefallen, sondern er ist sehr lange bereits ein wichtiger Mann dieses Regimes. Er hat unterschiedlichste Funktionen bekleidet. Und das ist sehr wichtig zur Einschätzung der heutigen Situation, sich das in Erinnerung zu rufen. Ein Grundcharakteristikum dieses Regimes ist, dass es von Beginn an einen globalen Herrschaftsanspruch formuliert hat. Das ist keine irgendwie fiese Interpretation von mir oder von Stop the Bomb oder von Israelis oder von irgendwelchen hinterlistigen Ideologiekritikern, sondern das steht so in den Schriften der Vordenker dieses Regimes. Ich empfehle sehr, zum Beispiel von Ayatollah Khomeini, das Buch Das islamische Regiment zu lesen. Das gibt es auf Deutsch. Steht interessanterweise, da hat mein Kollege Matthias Künzel letztens darauf hingewiesen, in keiner der wichtigen außenpolitischen Bibliotheken Deutschlands, also es gibt in Deutschland zwei große außenpolitische Thinktanks, die sehr gut sortierte Bibliotheken haben. Das Buch von Ayatollah Khomeini, der die Grundlegung dieses Regimes irgendwie dargelegt hat, das findet sich dort nicht. Wenn man das liest, wird dort in aller Deutlichkeit formuliert, dass die Ayatollahs im Iran diese schrecklichen Vorstellungen, die sie für den Iran haben, keineswegs nur für den Iran gelten sollen, sondern perspektivisch auf der ganzen Welt. Das ist ein globaler Herrschaftsanspruch, der da formuliert wird. Und auch das ist nicht nur Rhetorik, sondern ausgehend davon hat man sofort nach 1979 versucht, einen Revolutionsexport zu betreiben, also diese islamische Revolution auch in anderen Ländern durchzusetzen. Zunächst in vielen arabischen Ländern. Meistens wurde das durch sehr brutale Gewalt von diesen konkurrierenden islamistischen Diktaturen, ja, die kein Stück besser sind eigentlich, niedergeschlagen. In einem Fall im arabischen Raum sehen wir aber heute das Ergebnis dieses Revolutionsexports, und das ist natürlich ein schreckliches Ergebnis, das ist der Libanon. Im Libanon ist heute de facto die Hisbollah an der Macht. Die Hisbollah ist schlicht und einfach eine Gründung des iranischen Regimes. Das ist ein Außenposten des iranischen Regimes, wurde von ihm gegründet, wird bis heute vom iranischen Regime finanziert und mit hochmodernen Waffen ausgerüstet. Und bekanntlich kämpfen die Hisbollah-Leute heute gemeinsam mit iranischen Revolutionsgardisten, Revolutionswächtern an der Seite von Assad in Syrien und massakrieren dort Tausende, wenn nicht Zehntausende Leute. Aber nicht nur im arabischen Raum hat das iranische Regime ausgehend von diesem globalen Herrschaftsanspruch Politik gemacht. Ich erinnere nur daran, Anfang der 90er Jahre vor allem, hat dieses Regime hier in Europa zahlreiche iranische Oppositionelle verfolgt. Es hat hier in Europa und auch in Deutschland iranische Oppositionelle ermordet. Das bekannteste Beispiel in Deutschland ist das Mykonos-Attentat in Berlin gewesen, wo der damalige Vorsitzende der Demokratischen Partei Kurdistan Iran, Herr Sharaf Khandi, und seine Begleiter einfach über den Haufen geschossen wurden von einem Mordkommando der Islamischen Republik. Sein Vorgänger Gassemlu wurde wenige Jahre vorher, 1989, in Wien ermordet, zusammen mit seinen Begleitern. In Paris, in Genf, überall haben solche Mordanschläge stattgefunden. Aber nicht nur iranische Oppositionelle hatten unter diesem Terror zu leiden und auch nicht nur in Europa fand das statt. Und damit kommen wir zu einem anderen Charakteristikum dieses Regimes, nämlich den Antisemitismus. Und damit meine ich ganz bewusst nicht nur die Vernichtungsdrohung gegenüber Israel, zu denen ich gleich noch etwas sagen werde, sondern ich meine wirklich klassischen Antisemitismus. Eine der blutigsten Attacken, die vom iranischen Regime in Kooperation mit der Hisbollah ausgingen, fand 1994 statt in Buenos Aires, also in der argentinischen Hauptstadt. Und das war ein Anschlag auf das jüdische Kulturzentrum. Also keine israelische Einrichtung, was schlimm genug wäre, sondern ein jüdisches Kulturzentrum. Amir heißt das in Buenos Aires. Bei diesem Attentat wurden 85 Menschen ermordet und mehrere hundert schwer verletzt. Und die argentinische Justiz ermittelt bis heute übrigens vollkommen zu Recht gegen Spitzen des iranischen Regimes. Ahmad Wahidi, den hier wahrscheinlich kaum jemand kennt, das war unter Ahmadinejad, war erst stellvertretender und dann führender Verteidigungsminister des Irans. Ahmad Wahidi wird bis zum heutigen Tag von Interpol mit einem internationalen Haftbefehl gesucht, als einer der Hauptverantwortlichen für dieses antisemitische Massaker. Das Interessante für die heutige Situation ist aber noch mal etwas anderes. Solche Mordanschläge wie die auf Oppositionelle hier in Europa und auch in Deutschland, genauso wie dieses antisemitische Massaker im jüdischen Kulturzentrum in Buenos Aires, die werden im Iran vom obersten nationalen Sicherheitsrat quasi beschlossen und genehmigt. Und in diesem obersten nationalen Sicherheitsrat, ne, da sitzt der Geheimdienstminister und halt Spitzen des Regimes jeweils drin, da sitzt immer auch ein Vertrauter des obersten geistlichen Führers Ali Khamenei drin, der quasi als Sekretär dieses nationalen Sicherheitsrates agiert. Und dieser Sekretär, dieser Vertraute von Ali Khamenei, war Anfang der 90er Jahre, also als die Beschlüsse zu diesen Anschlägen und diesen Massakern gefasst wurde, Hassan Rouhani. Also der, wenn man der Taz glauben darf, der bärtige Hoffnungsträger mit Herz. Hassan Rouhani war später aber auch noch etwas anderes, was für die heutige Situation auch ausgesprochen wichtig ist. Hassan Rouhani war von 2003 bis 2005 Chefverhandler des iranischen Regimes für das iranische Atomprogramm. Da werde ich gleich nochmal darauf zurückkommen, wenn ich dann über den Deal von Genf rede, also dieses Atomabkommen, weil meiner Meinung nach Hassan Rouhani die Taktik, die er von 2003 bis 2005 angewendet hat, auf größerer Stufenleiter quasi gegenüber dem Westen jetzt nochmal betreibt und absurderweise, was kein gutes Licht auf den Westen wirft, damit nochmal erfolgreich ist. Ja? Aber da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Zunächst noch ein paar andere Punkte, an denen ich verdeutlichen möchte, warum sich unter Hassan Rouhani nichts Substanzielles im Iran geändert hat. Die Vernichtungsdrohung gegenüber Israel, die ich schon erwähnt habe. Die sind und waren keine Erfindung von Mahmoud Ahmadinejad. Das könnte man glauben, wenn man der westlichen Medienberichterstattung so glaubt. Da sagt man, naja, bei dem war das schon ein bisschen krass. Ne? Der hat irgendwie eine ganze Konferenz veranstaltet, die hieß eine Welt ohne Zionismus. Und der hat auch eine Konferenz zur Leugnung des Holocausts organisiert. Aber das sei jetzt irgendwie alles anders und Rouhani würde für irgendwie eine ganz andere Richtung stehen. Das ist Quatsch. Die Vernichtungsdrohungen gegenüber Israel sind seit 1979 ein integraler Bestandteil der Politik dieser Islamischen Republik. Und die machen da überhaupt kein Geheimnis draus. In aller Offenheit formulieren alle Fraktionen dieses Regimes, und es gibt die unterschiedlichen Fraktionen, die auch miteinander konkurrierend und untereinander sich spinnefeind sind, ja. All diese Fraktionen formulieren diese Vernichtungsdrohungen gegenüber Israel. Ich habe vorhin schon gesagt, wichtig ist immer zu gucken, was Ali Khamenei eigentlich sagt. Und deswegen, ich kann jetzt ganz viele Zitate von allen möglichen Leuten bringen, von Rouhani, von Larijani, von Rafsanjani, von Khatami, von den unterschiedlichsten Fraktionen. Ja. Aber wir können es auch leicht machen und gleich schauen, was denn der Chef eigentlich sagt. Ja. Und Sie können, glücklicherweise hat das iranische Regime ja für alle, die kein Farsi können, auch englischsprachige Webseiten. Dort können Sie also das iranische Regime im Originalwortlaut sich zu Gemüte führen. Das betone ich, weil hier in Deutschland es manchmal diese absurde Diskussion gibt, wo gesagt wird, ja, diese Vernichtungsdrohung gegen Israel, das würde gar nicht stimmen. Es würde um ein Übersetzungsproblem gehen. Es sei nur ein Übersetzungsfehler. Das ist einfach Quatsch. Ja, das ist eine grauenhafte Verharmlosung dieses Regimes. Deswegen empfehle ich, auf die englischsprachigen Webseiten des Regimes selber zu schauen. Dort können Sie zum Beispiel von Ali Khamenei Dinge nachlesen, wie dass Israel, ein Zitat, oberster geistlicher Führer, ein Krebsgeschwür sei, das herausgeschnitten werden muss und herausgeschnitten werden wird. Ich denke, da ist der Interpretationsspielraum ausgesprochen gering. Und das muss man auch gar nicht wundern, denn zum Beispiel auf den Militärparaden in Teheran, die einmal im Jahr stattfinden und die dieses Jahr halt von Hassan Rouhani abgenommen wurden, werden jedes Jahr die Shahab-3-Raketen präsentiert, die heute schon Tel Aviv erreichen können übrigens. Und auf den LKWs, auf denen diese Shahab-3-Raketen drauf liegen und an den Leuten vorbei defilieren, steht regelmäßig dieses große Transparent, Mark bei Israel, also Tod Israel, nieder mit Israel. Der Al-Quds-Tag, das ist ein Tag, der gleich 79 von alle Ayatollah Khomeini ausgerufen wurde, findet immer zum Ende des Ramadans statt, also am Ende der Fastenzeit. An diesem Tag, also Al-Quds heißt sowohl auf Arabisch als auch Persisch Jerusalem, da wird also zur Befreiung Jerusalems aufgerufen, damit ist die Zerstörung Israels gemeint. Und jedes Jahr wird da auf der ganzen Welt, nicht nur im Iran, sondern auch in Berlin zum Beispiel und in Wien, ja, von Anhängern des Regimes, ganz offen für die Vernichtung Israels demonstriert. Wer hat dieses Jahr in Teheran an dieser Demonstration an der Spitze teilgenommen? Natürlich der neue Präsident des iranischen Regimes, Hassan Rouhani. Ja? Weil natürlich auch er diesen, wie mein Kollege Wahid Watatak das einmal sehr treffend genannt hat, diesen eliminatorischen Antizionismus, also diesen wirklichen eliminatorischen Israel-Hass, einfach teilt. Ja? Dann konnte man oft in den Zeitungen lesen, ja, in jedem Fall sei Hassan Rouhani doch ein Hoffnungsträger, weil die Repression, die unter Ahmadinejad wirklich sehr schlimm gewesen sei gegen die iranische Bevölkerung, wenigstens da würde es eine gewisse Verbesserung geben. Es ist schlicht und einfach falsch. Die Hinrichtungszahlen unter Hassan Rouhani haben deutlich zugenommen im Iran. Das können Sie nachlesen in den Menschenrechtsberichten von Amnesty International, von Human Rights Watch oder von den Vereinten Nationen. Ja? Braucht es auch weder mich noch die Israelis noch Stop the Bomb, sondern da können Sie das nachlesen. Es gibt deutlich mehr Hinrichtungen im Augenblick im Iran als unter Ahmadinejad. Der Tugendterror, der islamistische Tugendterror, ja, also gegenüber Jugendlichen, die halt das machen wollen, was alle Jugendlichen machen wollen, nämlich Alkohol trinken, herumbumsen und Musik hören, hat deutlich zugenommen. Ja. Und das alles muss er nicht wundern. Es lohnt sich sehr, sich auch das Kabinett von Hassan Rouhani anzuschauen, also die Ministerliste von ihm. Ein hier in Deutschland lebender exiliranischer Autor, Ali Shirazi, hat, wie ich finde, das recht treffend charakterisiert, als er gesagt hat, dieses Kabinett von Rouhani bedeutet, diese Ministerliste bedeutet Zuckerbrot fürs Ausland und die Peitsche für die iranische Bevölkerung. Das lässt sich an zwei Ministerposten relativ gut illustrieren. Zuckerbrot fürs Ausland, das ist der neue Außenminister Mohammed Javad Zarif. Der steht natürlich in allen Punkten für die Inhalte des iranischen Regimes ein, aber genauso wie Hassan Rouhani ist das so ein Dauerlächler. Ja? Und im Gegensatz zu jemandem wie Ahmadinejad beherrscht er gut Englisch, hat lange in den USA gelebt, war bei der UN akkreditiert, beherrscht die Umgangsformen des Westens, hat ein freundlich verbindliches Auftreten, ohne aber irgendwelche substanziellen Zugeständnisse zu machen. Deswegen ist er genau der richtige Mann für Khamenei, auch für die Verhandlungen. Ja, der macht das sehr gut, leider. Das ist das Zuckerbrot fürs Ausland. Die Peitsche für die iranische Bevölkerung, das lässt sich am Justizminister illustrieren. Anhand dem man alleine eigentlich schon die Frage beantworten könnte, was von dieser Behauptung zu halten ist, dass irgendwie irgendwas neu sei unter Hassan Rouhani. Den Namen dieses Justizministers kennen hier in Deutschland wahrscheinlich so gut wie niemand. Das wurde interessanterweise auch, so meinte ich das sehen konnte, in keiner einzigen maßgeblichen deutschen Zeitung erwähnt. Im Iran kennen den sehr viele Leute, weil der nämlich auch nicht sonderlich neu ist. Das ist Mustafa Pur Mohammadi. Mustafa Pur Mohammadi war unter Ahmadinejad auch schon Minister, war Innenminister. Ja? Also da gibt es eine sehr klare Kontinuität. Vorher war er Staatsanwalt bei den Revolutionsgerichten. In den 80er Jahren. Das sind die Revolutionsgerichte, sind diese Kopfabgerichte gewesen, die Tausende, wahrscheinlich eher Zehntausende Todesurteile gegen iranische Oppositionelle gefällt haben. Und auch das wissen die meisten Leute im Iran natürlich, er wird maßgeblich verantwortlich gemacht für das große Gefängnismassaker, was es Ende der 80er Jahre im Iran gegeben hat, da das iranische Regime innerhalb weniger Wochen Tausende Oppositionelle, die in Gefängnissen saßen, hinrichten lassen. Ja? Unter der Aufsicht, unter der Ägide von Mustafa Pur Mohammadi, also dem aktuellen Justizminister unter Hassan Rouhani. Wenn ich jetzt darauf verwiesen habe, auf die Vernichtungsdrohung gegenüber Israel, dann könnte man auch sagen, naja, was ist daran für Israel jetzt so besonders, was ist so schlimm? Die Israelis sind das gewohnt, dass alle möglichen Leute im Nahen Osten ihnen mit der Vernichtung drohen. Das ist doch nicht so neu, die können sich ja schon auch wehren dagegen. Seitdem dieser Staat existiert, also seitdem 1948 als unmittelbare Reaktion auf die Massenvernichtung von Juden und Jüdinnen, die hier von Deutschland ausging, von Deutschen maßgeblich begangen wurde, als dieser Staat also 1948 als unmittelbare Antwort darauf gegründet wurde, als Versuch, einen staatlichen Schutzraum zu schaffen, der für alle Zukunft verhindern soll, dass jemals wieder so eine Massenvernichtung stattfinden kann. Seitdem ist dieser Staat mit ja nicht nur Vernichtungsdrohungen, sondern durchaus auch mit konventionellen Vernichtungsversuchen konfrontiert, wenn Sie zum Beispiel an den Yom Kippur-Krieg von 1973 denken. Insofern könnte man also sagen, ja, was macht man jetzt so großes Aufheben um diese Vernichtungsdrohung des iranischen Regimes? Ist ja nichts Neues und Israel kommt da schon mit klar. Es ist aber doch etwas Neues. Es gibt beim iranischen Regime eine ganz besondere Konstellation, die es so in anderen Ländern nicht gibt, die Israel auch nicht sonderlich freundlich gesonnen sind. Das Besondere ist die Kombination aus so einem, wie ich es eben schon genannt habe, eliminatorischen Israel-Hass und Antizionismus mit einer geradezu messianisch-apokalyptischen islamistischen Ideologie. Was meine ich damit? Es gibt das ist eine Besonderheit des schiitischen Islams, es gibt die Vorstellung von der Wiederkehr des 12. Imams, dem Mahdi. Das ist wichtig, ja, weil das eine große Rolle spielt für das iranische Regime. Dieser Mahdi, dieser verborgene 12. Imam, der eines Tages auf die Erde zurückkehren soll und dann wird irgendwie alles toll. Dieser Mahdi ist laut Verfassung der Islamischen Republik Iran der Staatsoberhaupt im Iran. Also das ist weder der Präsident und es ist nicht mal der oberste geistliche Führer, sondern es ist der verborgene 12. Imam, dass er Staatsoberhaupt dieser Islamischen Republik sein soll. Und diese ganzen unterschiedlichen konkurrierenden Fraktionen des Regimes, die streiten ja letzten Endes nicht darüber, was die Ziele des Regimes sein soll, also was das strategische Ziel sein soll, sondern die streiten darüber, was die richtige Taktik ist, um diese Ziele durchzusetzen. Das heißt, sie streiten eigentlich darüber, wie man die Welt am besten auf die Wiederkehr des 12. Imams, des Mahdi, vorbereitet. Ja. Also, es ist eine Kombination aus eliminatorischem Antizionismus, apokalyptisch-messianistischer islamistischer Ideologie und das ist natürlich der entscheidende Punkt, dem Streben nach der Technologie der Massenvernichtung. Und damit meine ich das iranische Nuklearwaffenprogramm. Das macht die spezielle, die besondere und letzten Endes die existenzielle Bedrohung Israels durch dieses iranische Regime aus. Aber es ist eben nicht nur eine Bedrohung für Israel, es ist eine Bedrohung für die ganze Region, dieses Nuklearprogramm. Es ist selbstverständlich eine Bedrohung für die iranische Bevölkerung, allein schon deswegen, weil es Abermilliarden verschlingt, wohingegen die Müllabfuhr in Teheran durchaus mal ein paar Subventionen gebrauchen könnte. Und perspektivisch ist es man nimmt da ungern so pathetische große Worte in den Mund, aber es ist eine Bedrohung für sowas wie den Weltfrieden, ja, wenn so ein Regime über eine nukleare Option verfügt. Aber nochmal, in allererster Linie ist es natürlich eine existenzielle Bedrohung für Israel. Und deswegen hatte die israelische Regierung meiner Einschätzung nach vollkommen recht, dass sie dieses Atomabkommen von Genf so deutlich und so scharf kritisiert haben. Auffällig war allerdings dabei, dass nicht nur Israel dieses Atomabkommen von Genf scharf und, wie ich finde, vollkommen zu Recht kritisiert hat, sondern zum Beispiel auch Saudi-Arabien und eine Reihe von anderen arabischen Ländern. Und das hätte einen im Westen ja zumindest mal hellhörig machen können, wenn Israel und die arabischen Länder plötzlich quasi mit einer Stimme sprechen. Weil bekanntlich, also Saudi-Arabien ist nun kein Land, was irgendwie für seinen großen Pro-Zionismus bekannt ist. Ganz im Gegenteil, das sind Länder, die teilweise noch de facto im Kriegszustand mit Israel leben. Wenn die beide sagen, ja, versuchen dem Westen klarzumachen, ihr habt wirklich eine Macke, wenn ihr glaubt, ihr könnt so ein Abkommen mit dem Regime treffen und dadurch irgendwie die Gefahr der iranischen Atombombe aus der Welt schaffen, dann hätte man ja hellhörig werden können. Ist man aber nicht geworden. Dieses Abkommen von Genf bedeutet auch, dass die UN-Sicherheitsratsmächte und Deutschland kaltschnäuzig über die massiven Bedenken Israels hinweggegangen sind. Man hat sie einfach nicht berücksichtigt. Man hat gesagt, ja, diese ewigen Spielverderber und Nervensägen aus dem Nahen Osten, die sollen jetzt mal schön ruhig sein. Wir lösen jetzt mal dieses Problem mit dem Atomprogramm. Was ist nur das Problem an diesem Abkommen von Genf? Das Problem ist, dass dieses Abkommen von Genf das iranische Atomprogramm nicht beseitigt und die Gefahren, die von diesem Atomprogramm ausgehen, auch für die Zukunft nicht beseitigt, sondern institutionalisiert. Ich will versuchen, das an ein paar Punkten deutlich zu machen. Zum allerersten Mal akzeptiert die internationale Staatengemeinschaft in diesem Abkommen, dass das iranische Regime Urananreicherung betreibt. Und das ist eine Verletzung von bestehenden UN-Sicherheitsratsbeschlüssen. Es gibt seit 2006 bis heute gültige und immer wieder erneuerte Sicherheitsratsbeschlüsse der Vereinten Nationen, die vom Iran nicht fordern, dass er irgendwie nur noch auf 5% anreichert sein Uran, anstatt auf 20%. Es tut mir leid, wenn ich dir damit so ein paar technischen Details nerven muss, aber die sind wichtig, wenn es um dieses Atomprogramm geht. Ich versuche das sehr in Grenzen zu halten. Dort wird nicht gefordert, dass sie die Anreicherung etwas zurückfahren, sondern da wird unmissverständlich gefordert, und zwar völlig zu Recht, dass der Iran seine Urananreicherung komplett einstellt. In diesem Abkommen wird die Urananreicherung akzeptiert, und das Absurde an der Situation ist, da brechen also die UN-Sicherheitsrats-Vetomächte ihre eigenen Abkommen, ihre eigenen Beschlüsse. Die haben das ja beschlossen, die haben diesen Beschluss von 2006 irgendwie verabschiedet, und jetzt unterschreiben sie ein Abkommen, was ein ganz eindeutiger Bruch dieses Abkommens ist. Das heißt, die Urananreicherung wird akzeptiert. Es wird aufgrund dieses Abkommens keine einzige Zentrifuge, das sind die Dinger, mit denen diese Urananreicherung halt funktioniert, verschrottet, abgebaut. Sie bleiben alle bestehen, und das sind mittlerweile knapp 20.000. Kurze Erinnerung daran, ich habe gesagt, Rouhani war schon mal Chefverhandler für das Atomprogramm von 2003 bis 2005. Und auch da konnte man in den westlichen Medien lesen, ja, das ist gut, weil da haben wir schon ganz gute Erfahrungen gemacht, der hat damals Zugeständnisse gemacht. Und in gewisser Weise stimmt das. Seine Taktik damals war, in gewissen Bereichen, so ein Atomprogramm ist sehr komplex, da gibt es die unterschiedlichsten Komponenten, ne, in gewissen Bereichen Zugeständnisse zu machen, die dem Iran nicht viel kosten, beziehungsweise die leicht revidierbar sind. Zugeständnisse in Bereichen, wo man vielleicht in den nächsten Jahren allein schon aus technischen Gründen eh keine Fortschritte erwartet, um das Atomprogramm als solches fortführen zu können und weiter auszubauen. Das Ergebnis seiner Taktik von 2003 bis 2005 hat er selber sehr offen und stolz erklärt, nämlich im Wahlkampf zur Präsidentschaftswahl. Ja, da hat er gesagt, schauen Sie, im iranischen Fernsehen, kann man sich auf YouTube anschauen mit Untertiteln und so, hat er gesagt, schauen Sie, wie ich das Iran-Dossier damals übernommen habe, hatten wir ein paar hundert Zentrifugen. Wie ich das Iran-Dossier 2005 abgegeben habe, hatten wir ein paar tausend Zentrifugen. Und das stimmt. Das war das Ergebnis, ja, dieser angeblichen Zugeständnisse, wie das im Westen manchmal dargestellt wurde, dieser zweijährigen Chefverhandlertätigkeit von Rouhani. Und genau die gleiche Taktik fahren Sie jetzt wieder mit dem Ergebnis, für Sie sehr positivem Ergebnis, dass also mit diesem Abkommen erstmalig die Urananreicherung akzeptiert wird. Zweiter Punkt bei dem Abkommen. Der Schwerwasserreaktor in Arak wird ebenfalls akzeptiert mit diesem Abkommen. Und auch das ist ein Bruch der UN-Sicherheitsratsbeschlüsse. Da wird nämlich ebenfalls gefordert, und zwar völlig zu Recht, dieser Schwerwasserreaktor in Arak, der darf gar nicht existieren. Was ist ein Schwerwasserreaktor? Ein Schwerwasserreaktor ist ein Reaktor zur Plutoniumproduktion. Und das ist der zweite Weg zur Bombe. Es gibt zwei Möglichkeiten, Atombomben heute zu produzieren. Das eine ist Urananreicherung, das andere ist Plutoniumproduktion. Beide Wege, beide Pfade werden vom iranischen Regime bestritten. Die Urananreicherung durch die Zentrifugen, die Plutoniumproduktion durch den Schwerwasserreaktor in Arak. Von dem können nicht mal die iranischen Märchenerzähler irgendeinen Grund angeben, was dieser Schwerwasserreaktor im Rahmen eines, ja, was sie immer behaupten, angeblich zivilen Atomprogramms bedeuten soll. Es gibt auf der Welt 17 Länder, die eine zivile Nutzung der Atomkraft betreiben. Die haben keine einzige Uranzentrifuge und die haben natürlich keinen Schwerwasserreaktor. Ein Schwerwasserreaktor macht nur Sinn im Rahmen eines militärischen Atomwaffenprogramms. Jetzt wurde im Westen behauptet, ja, aber in dem Abkommen hat sich der Iran ja zu großen Konzessionen in Bezug auf Arak bereit erklärt. Erstmal nochmal, das ist trotzdem eine Verletzung der UN-Sicherheitsratsbeschlüsse, nachdem es diesen Reaktor einfach nicht geben dürfte. Der müsste komplett abgebaut werden. Zweitens, bei Arak ist es tatsächlich so, dass die Iraner Zugeständnisse gemacht haben. Sie haben gesagt, wir werden die nächsten 6 Monate, so lange soll dieses Übergangsabkommen gelten, ich kann Ihnen heute schon garantieren, es wird länger gelten. Ja, das haben solche Übergangsabkommen so an sich. Und es ist sogar im Übergangsabkommen vorgesehen. Man kann nach 6 Monaten im gegenseitigen Einverständnis das nochmal 6 Monate verlängern. Ja, und dann hat das iranische Regime wieder 1 Jahr Zeit gewonnen, um also weiter Uran anzureichern und so weiter und so fort. Sie haben gesagt, gut, gewisse Komponenten werden wir in den nächsten 6 Monaten in Arak nicht einbauen. Der französische Außenminister hat zunächst noch vollkommen zu Recht aufgrund dieses Angebotes gesagt, das ist ein Deal für Dummies, ein Deal für Vollidioten. Denn dieses Angebot, was sie da machen, das betrifft Komponenten, die sie aus rein technischen Gründen in den nächsten 6 Monaten sowieso nicht durchführen können. Und da haben sie großherzig gesagt, ja, okay, darauf verzichten wir. Ja. Es gibt eine sehr klare Fußnote in diesem Abkommen, wo genau beschrieben ist, was mit diesen Einschränkungen gemeint ist. Und das heißt, alles, was in dieser Fußnote nicht vorkommt, darf das iranische Regime in Arak weiter betreiben. Und genauso interpretiert das iranische Regime auch völlig zu Recht diese Fußnote. Und deswegen haben sie immer wieder gesagt, seit dem Abkommen, natürlich werden wir in Arak weiterbauen. Ja, die Konstruktionsarbeiten werden weitergehen und so weiter und so fort. Dritter Punkt. Die gesamte Forschungsarbeit hinsichtlich Uranzentrifugen, hinsichtlich Arak, hinsichtlich nuklearer Gefechtsköpfe und so weiter und so fort, wird in diesem Abkommen überhaupt nicht erwähnt. Es kommt nicht vor. Man darf keine neuen Zentrifugen installieren, man darf aber an neuen Zentrifugen forschen und sie dann, wenn man es irgendwann für richtig hält, halt doch einbauen. Vierter Punkt, die Inspektionen. In den westlichen Medien wurde überall groß berichtet, ja, großer Erfolg in Genf, Gefahr beseitigt, es wird ganz viele neue Inspektionen beim iranischen Atomprogramm geben. Und das stimmt, es wird zusätzliche Inspektionen geben. Aber ausschließlich in jenen Anlagen, die vom iranischen Regime selber als Teil des Atomprogramms deklariert wurden. Und das heißt, in jenen militärischen Anlagen, in denen wiederum nicht Stop the Bomb, Israel oder ich als fieser Ideologiekritiker, sondern die IAEO, also die Internationale Atomenergieorganisation, in den militärischen Anlagen, wo die IAEO seit Jahren vermutet, dass dort die entscheidenden militärischen Experimente zur Entwicklung von Nukleargefechtsköpfen stattfindet, dort wird es keine einzige Inspektion geben. Das wird am deutlichsten an einem Beispiel des Militärkomplexes in Parchin. Ja, das ist genauso ein Militärkomplex, wo die IAEO sagt, ja, da finden die Tests, da gibt es eine Sprengkammer, wo diese Tests für nukleare Sprengköpfe stattfinden. Wir wollen das inspizieren. Und seit Jahren sagt das iranische Regime, nee, kommt überhaupt nicht in Frage. Dieser Militärkomplex von Parchin wird mit keinem einzigen Wort erwähnt in dem Übergangsabkommen von Genf. Und auch jetzt, die IAEO war dann nochmal zur Sonderverhandlung Anfang Februar in Teheran. Da gab es nochmal 7 Beschlüsse bezüglich Inspektionen von Fordo und von ein paar anderen Anlagen. Tag später hat das iranische Regime nochmal klargestellt, vollkommen zu Recht, Parchin ist von diesen Inspektionen nicht betroffen. Das bleibt geschlossen, da gibt es nichts. Ja, kommt mit keinem Wort vor. Genauso übrigens wie das ballistische Raketenprogramm des Irans mit keinem Wort in diesem Übergangsabkommen von Genf erwähnt wird. Dieses ballistische Raketenprogramm des iranischen Regimes macht in keiner konventionellen Aufrüstungsstrategie irgendeinen Sinn. Seit Jahren gibt dieses Regime Milliarden von Euro und Dollar dafür aus, um Raketen zu entwickeln, deren einziger militärischer Nutzen es ist, nukleare Gefechtsköpfe zu transportieren. Um das zusammenzufassen und da nicht zu sehr ins Detail zu gehen, man könnte noch sehr viele andere Punkte über Details und Fußnoten in diesem Abkommen sagen, die alle wirklich fürchterlich katastrophal sind. Um das zusammenzufassen, heißt das, dieses Abkommen lässt die Infrastruktur des iranischen Atomprogramms komplett intakt und erhält damit die nukleare Option des iranischen Regimes, mit dem Unterschied jetzt mit Zustimmung der internationalen Staatengemeinschaft. Und das ist natürlich fatal. Ein weiterer Aspekt jetzt auch der weitergehenden Verhandlungen ist, dass das iranische Regime in gewisser Weise einen Freibrief bekommt. Es kann machen und sagen, was es will. Der Westen hält die Füße still und kritisiert das nicht mal mehr, weil man sich ja die Superstimmung bei den Verhandlungen nicht kaputt machen möchte. Also völlig egal, ob jetzt vor ein paar Wochen erst wieder, kurz vor der nächsten Verhandlungsrunde in Genf, hat Ali Larijani, das ist der Sprecher des iranischen Parlaments, Israel mal wieder als Krebsgeschwür bezeichnet. Ne? Was machen wir mit dem Krebsgeschwür? Das wissen wir von Ali Khamenei, herausschneiden. Ne? Völlig egal, ob die Hinrichtungszahlen deutlich steigen im Iran. Völlig egal, ob Mohammed Zarif, der angeblich so moderate Außenminister, das Grab von Imad Mughniyeh besucht. Das ist der Chefterrorist der Hisbollah gewesen, ja, der über Jahrzehnte für den Terrorismus der Hisbollah verantwortlich war. Zarif ist im Januar diesen Jahres in Libanon an das Grab von Imad Mughniyeh gefahren, hat dort ganz demonstrativ einen Kranz niedergelegt und ein Gebet gesprochen. Kein Wort der Kritik, auch nicht aus den USA. Imad Mughniyeh ist verantwortlich für die Ermordung von mehreren hundert US-Soldaten, ja, durch Anschläge im Libanon. Kein Wort der Kritik, weil man will sich ja die gute Stimmung mit Mohammed Zarif nicht kaputt machen bei den schönen Verhandlungen. Und das könnte man ewig so weiterführen, das Regime kann machen, was es will. Auch seine Involvierung in den Massenmord, der in Syrien stattfindet, ne? Kein kritisches Wort. Man könnte ja die Leute verärgern in Teheran. Sie sehen also, das ist, ich hoffe, Sie sehen, das ist ein wirklich fatales Abkommen, was katastrophale Folgen haben kann. Was heißt das nun für Israel? Was heißt das nun für die Frage, für die beliebte Frage, was tun? Und das will ich als letzten Punkt noch anreißen. Es gibt mehrere Überlegungen, wie man diesem iranischen Atomprogramm und allen anderen Gefahren, die von diesem Regime ausgehen, begegnen kann. Und das will ich auch noch kurz anreißen. Es gibt die Möglichkeit, die wir als Stop the Bomb zum Beispiel seit Jahren fordern, nämlich eine konsequente und scharfe Sanktionspolitik, also etwas, was es bisher noch gar nicht gegeben hat. Selbst die Sanktionen seit 2012, die das Regime schon hart getroffen haben, aber das war immer noch keine konsequente Sanktionspolitik. Das wäre eine gute Möglichkeit, nicht nur das Regime unter Druck zu setzen, sondern im letzten Endes wirklich seine finanziellen Ressourcen zu entziehen. Dieses Regime kann sich überhaupt nur in der Macht halten und es kann dieses Atomprogramm nur betreiben, weil es seit 34 Jahren Unterstützung aus dem Ausland bekommt, nämlich durch den Außenhandel alleine, und zwar insbesondere hier durch die Bundesrepublik Deutschland. Ja, es gibt kein Land in der Europäischen Union, was so enge ökonomische und übrigens auch politische und Anfang der 90er Jahre sogar geheimdienstliche Kontakte mit dem iranischen Regime hatte, wie der Rechtsnachfolger des Dritten Reiches, also Deutschland. Und in etwas kleinerem Ausmaß, weil es halt ein viel unwichtigeres, kleines, kotelettförmiges Land ist, wie Österreich. Das ist von der Titanic, das mit dem Kotelettfilm. Ne? Die ganzen Projekte dieses Regimes, sei es das Atomprogramm oder sei es die Drangsalierung und Ermordung der Bevölkerung, wird finanziert aus dem Außenhandel. Und dieser Außenhandel wiederum wird maßgeblich kontrolliert von den radikalsten und brutalsten Kräften des Regimes, nämlich den Pasdaran, den Revolutionsgarden. Ja, gerade unter Ahmadinejad haben die sich schlicht und einfach die Kontrolle über den Außenhandel unter den Nagel gerissen. Die kontrollieren den großen Containerhafen in Bandar Abbas und so weiter und so fort. Das heißt, selbst bei harmlosen Produkten, die man in den Iran liefert, man kommt gar nicht drum vorbei, letzten Endes mit den Revolutionsgarden Geschäfte zu machen, die auch das Raketen- und Nuklearprogramm natürlich kontrollieren. Aber nochmal, es wäre eine sehr gute Möglichkeit und Option, zumindest zu versuchen, diesem Atomprogramm etwas entgegenzusetzen und dem Regime etwas entgegenzusetzen. Aber das Problem von diesem Nuklearabkommen ist eben, dass genau das Gegenteil gemacht wird. Man nimmt, obwohl dieses Regime nur ein paar Pseudo-Zugeständnisse gemacht hat, nimmt man bereits die Sanktionen zurück. Vor den Verhandlungen hieß es noch, da war die Obama-Administration, die maßgeblich verantwortlich für dieses schreckliche Abkommen ist, da haben sie noch gesagt, ja, das ist aber gar nicht so viel, das sind 6 bis 8 Milliarden Euro, die die erhalten. Meiner Meinung nach immer noch 6 bis 8 Milliarden Euro zu viel. Aber okay, nach dem Abkommen hieß es, ja, es ist ein bisschen mehr, wir mussten halt in den Verhandlungen noch was drauflegen, es sind 8, 9 Milliarden sowas. Ein paar Wochen später haben die Chefverhandler von Obama zugegeben, dass sie es vollkommen unterschätzt haben, was diese Teilaufhebung der Sanktionen bedeutet. Und dann war plötzlich von 25 bis 28 Milliarden Euro die Rede. Das ist dann nicht mehr Peanuts. Und außerdem zusätzlich zu dieser Teilaufhebung der Sanktionen kommt noch, dass die mühsam errichtete Sanktionsarchitektur, die ja gegen die Widerstände vor allem auch von der deutschen Regierung und auch der Österreichischen wieder durchgesetzt werden musste, das war eine sehr ungeliebte Sanktion, dass diese ganze Sanktionsarchitektur bereits jetzt zusammenbröselt. Die deutschen Unternehmen und auch die Österreichischen, die scharren ja bereits in den Startlöchern, um endlich wieder ganz ungestört Milliardengeschäfte mit diesem Holocaust-Leugner-Regime zu machen. Die deutsche Industrie- und Handels-, die deutsch-iranische Handelskammer in Hamburg, ja, die jubiliert über dieses Abkommen von Genf und sagen, bei uns stehen die Telefone gar nicht mehr still. Und das reicht denen aber noch nicht. Und deswegen werden sie jetzt am Freitag ein eigenes Iran-Seminar in Hamburg veranstalten, wo also Unternehmen geradezu animiert werden, noch mehr Geschäfte mit dem Iran zu machen. Das gleiche in Österreich. Einen Tag vorher, am Donnerstag, organisiert die österreichische Wirtschaftskammer ein Iran-Seminar, wo sie auch sagen, ja, jetzt gibt es das Abkommen von Genf, jetzt können wir endlich wieder voll loslegen, trotz der noch bestehenden Sanktionen. Ist wurscht, wir erklären euch, wie man wunderbar Geschäfte mit diesen Leuten machen kann. Diese Option bleibt trotzdem richtig. Die Frage ist nur, ob sie noch realistisch ist. Die mit Abstand beste Option wäre natürlich, das habe ich eigentlich eingangs schon gesagt, die mit Abstand beste Option und auf Dauer auch die einzige wirksame und dauerhafte Option ist schlicht und einfach der Sturz dieses Regimes. Ja? Sowohl was das Atomprogramm angeht, als auch was alle anderen Probleme und Gefahren angeht, dieses Regime, von diesem Regime ausgehen, naja, die werden halt beseitigt, wenn man das Regime beseitigt und das muss perspektivisch schlicht und einfach das Ziel sein. Auch da wieder die Frage, wie realistisch ist das im Augenblick? Nachdem die Freiheitsbewegung von 2009 brutal niedergeschlagen wurde und sowohl vom Westen als übrigens auch von der globalen Linken nach Strich und Faden im Stich gelassen wurde, also auch da entschuldigen Sie den Pathos, aber das war ein Verrat, der an dieser Freiheitsbewegung begangen wurde, der grauenhaft war. Ja, die wurden vollkommen alleine gelassen, haben außer so ein paar rhetorische Floskeln keinerlei Unterstützung aus dem Westen erhalten. Und das hat dem iranischen Regime signalisiert, wir können machen, was wir wollen mit den Leuten, der Westen wird nicht reagieren, der wird nicht irgendwie intervenieren oder so, also machen wir sie fertig. Tausende wurden inhaftiert, gefoltert, ermordet, vergewaltigt und sehr viele sind nochmal ins Exil gegangen. Wir wissen nicht, wann die iranische Bevölkerung nochmal den Mut fasst, gegen dieses fürchterliche Regime, was gezeigt hat, zu welcher Gewalt es in der Lage ist und fähig ist und auch jetzt gerade in Syrien zeigt, dass es zu noch viel mehr Gewalt bereit und in der Lage ist, wenn es wirklich ernst wird. Wir wissen nicht, wann die iranische Bevölkerung in der Lage ist oder nochmal den Mut fasst, nochmal so einen Aufstand zu wagen. Irgendwann wird es passieren, ja? Aber ist das rechtzeitig, um die nukleare Option des iranischen Regimes zu verhindern? Das weiß man nicht. Und wir haben heute 2014 und nicht mehr irgendwie 2007. Und deswegen muss man in aller Deutlichkeit sagen, es gibt eine militärische Option zur Beseitigung der iranischen nuklearen Option. Und das Skandalöse an der augenblicklichen Situation ist, dass Israel, das eben gerade nicht dafür verantwortlich ist, dass das iranische Regime die Möglichkeiten hat, weil Israel nämlich keinen Handel im großen Maßstab mit dem Iran treibt, sondern das sind die europäischen Staaten maßgeblich, ja. Israel wird durch die grundfalsche und verwerfliche Iran-Politik des Westens und insbesondere Deutschlands in die Lage gedrängt. Es wird geradezu dazu genötigt, sich Gedanken über eine eigenständige Ausschaltung dieses Nuklearprogramms zu machen. Und es wird vor allem durch die Begeisterung im Westen über Rouhani immer mehr in dieser Position bestärkt und erst recht durch diesen Deal von Genf. Ja, wo man also sieht, okay, der Westen ist offensichtlich zu jedem faulen Kompromiss mit dem Regime bereit und hört einfach nicht auf unsere Bedenken, genauso wenig wie auf die Bedenken von Saudi-Arabien und anderen arabischen Ländern. Das nötigt Israel dazu, das zwingt Israel geradezu dazu, sich zumindest die Option offen zu halten, gegebenenfalls militärisch dagegen vorzugehen, dass ein Regime, was seit 34 Jahren sagt, wir machen euch fertig, wir werden euer Land vernichten, ihr seid ein Krebsgeschwür, ihr habt überhaupt kein Recht hier zu leben, dass das in die Lage versetzt wird, seine Vernichtungsfantasien und Drohungen auch in die Tat umsetzen zu können. Aber ich glaube, es gibt kein Land der Welt, wo man sich so bewusst ist darüber, was für eine gefährliche und riskante Option das wäre. Und deswegen finde ich, bringt es überhaupt nichts, jetzt in Deutschland durch die Gegend zu rennen und zu sagen, ach ja, die Israelis werden das schon richten, sondern es ginge nach wie vor darum, alles dafür zu tun, damit Israel diese fürchterliche Entscheidung gar nicht treffen muss. Dass Israel eben nicht gezwungen, genötigt wird, über so eine militärische Option nachzudenken, sondern dass man versucht, alles zu befördern, was gegebenenfalls jenseits von solchen Militärschlägen das iranische Atomprogramm stoppen kann oder deutlich zurückschrauben kann. Aber nochmal, und damit höre ich auch schon auf, weil es erfahrungsgemäß eh schon genug Diskussionsbedarf an dieser Stelle gibt. Entschuldigen Sie, wenn ich mich mal an- und ausziehe, das ist so Kälte und Wärme empfindlich. Das ist also eine schlechte Option, das ist eine riskante Option, aber zu akzeptieren, dass so ein Regime über eine nukleare Option verfügt, das kann und darf einfach gar keine Option sein. Und damit höre ich erstmal auf und danke sehr für die geduldige Aufmerksamkeit. Ja, und ich würde vorschlagen, wir lassen alle unnötigen Raucherpausen beiseite, wenn ich mich damit nicht allzu unbeliebt mache, und steigen sofort in die Diskussion ein. Wenn es also Nachfragen gibt, vielleicht Verständnisfragen oder auch wenn es Einwände gibt, wäre jetzt genau die Zeit. Und da gibt es schon die ersten zwei Wortmeldungen. Fangen wir doch gleich da an.
Eine Frage zum, ich weiß gar nicht, ob ich es richtig ausspreche, Alquidstag. Du hast ja gemeint, ich sage jetzt einfach mal du.
Ja, ja, dann fühle ich mich gleich jünger.
Du hast ja gemeint, dass hier auch offen zum Beispiel in Berlin oder auch Wien rumgerannt wurde, und man hat auch diesbezüglich mehrere Dokumentationen halt gesehen, wo immer wieder betont wurde, dass man da nichts machen kann quasi, weil es halt eben nicht offen ist. Also offen antisemitische Anfeindungen gibt, sondern immer quasi in so einem Maß in irgendeiner Weise kodiert war, dass halt quasi gesetzlich zumindest nichts gemacht werden kann. Hm. Wie weit würdest du das einschätzen?
Das ist
also auch wenn es eine Fußnote quasi ist.
Ja, es ist schwierig. Und es ist in Österreich und Deutschland auch unterschiedlich, weil die Gesetzeslage anders ist. Und jetzt bringst du mich in eine komische Situation. Jetzt muss ich fast die Berliner Polizei verteidigen, was ich sehr ungerne mache. Aber also wir sind auch im Gespräch mit denen, ja. Und die sind sich, sagen wir mal so, die sind sich über das Problem bewusst. Und es gibt regelmäßig Auflagen, also gar nicht zu knapp, ne? Also es, bei der letzten war zum Beispiel, es war verboten, israelische Fahnen zu verbrennen. Und in der Regel halten die sich an diese Auflagen. Das sind oft sehr disziplinierte Aufmärsche. So. Es ist nicht verboten, zur Zerstörung Israels aufzurufen in Österreich und in Deutschland. Es ist verboten, zur Ermordung von Israelis aufzurufen. Das sind die feinen kleinen Unterschiede. Ja. Ich würde sagen, wenn man zur Zerstörung Israels aufruft, ja, dann, also ich nenne das offenen Antisemitismus. Ja. Juristisch gesehen gibt es diese Unterscheidung. Ja? Die Ermordung von Israelis, dafür darf man öffentlich keine Werbung machen. Ne? Die Auslöschung Israels, die Vernichtung Israels fällt dann so unter politische Meinungsäußerung. Das ist halt das Problem. Und naja, da kann man, letztendlich kann man da der Polizei keinen Vorwurf machen. Die müssen sich an die politischen Vorgaben und an die gesetzlichen Vorschriften halten. Wir haben kurz vor dem letzten Al-Quds-Tag wurde ja der sogenannte militärische Flüge der Hisbollah verboten in der Europäischen Union. Was also einerseits ein Erfolg war, weil das völlig irre ist, dass selbst der sogenannte militärische Flüge in Europa frei agieren konnte, was andererseits aber vollkommen absurd ist, weil es gibt keine Trennung zwischen einem militärischen und einem politischen Flügel. Das sagt Hassan Nasrallah, der Generalsekretär, selber in aller Deutlichkeit. Das steht im Gründungsdokument der Hisbollah, ja, dass das eine einheitliche Organisation ist und dass es diese Aufspaltung nicht gibt. Trotzdem, ja, war das natürlich ein gewisser Erfolg. Und da haben wir in Wien zum Beispiel bei der Polizei gefragt, so, okay, was ist denn jetzt, wenn wieder Hisbollah-Fahnen gezeigt werden? Weil das jedes Jahr werden Hisbollah-Fahnen gezeigt. Das sind diese gelben Fahnen mit einer Kalaschnikow drin und den entsprechenden Sprüchen und so. Und die, also nur nochmal zur Einschätzung, die Hisbollah ist, unterscheidet sich ideologisch kein bisschen vom iranischen Regime. Die fordern offen die Vernichtung, nicht nur die Vernichtung Israels, die gehen noch einen Tick weiter. Von Hassan Nasrallah, also dem Generalsekretär der Hisbollah, gibt es ein Statement, dessen erster Teil sich fast zionistisch anhört. Aber es gibt natürlich einen zweiten Teil. Der erste Teil sagt, wir begrüßen es, wenn sehr viele Juden nach Israel einwandern. Das ist das, was so ein bisschen zionistisch klingt. Aber es geht halt weiter. Das erspart uns die Mühe, sie auf der ganzen Welt verfolgen zu müssen. Ne? Also das ist offener Antisemitismus. Es gibt eine andere Rede von Nasrallah, wo er sagt, wir bekämpfen die Juden. Ich betone, nicht Israel, die Juden. Ja? Also das ist fast noch deutlicher als beim iranischen Regime, das ja oft zu Propagandazwecken sagt, ja, wir haben ja gar nichts gegen Juden, wir haben auch eine jüdische Gemeinde bei uns, wir sind ja nur gegen den Zionismus. Bei Nasrallah ist das noch sehr viel deutlicher, dieser offene Antisemitismus, der offene, also wirklich Vernichtungsantisemitismus, der sich dort artikuliert. Nebenbei, die Friedrich-Ebert-Stiftung der Deutschen Sozialdemokratie hat noch vor wenigen Jahren eine gemeinsame Konferenz mit dieser Hisbollah in Beirut organisiert. Was wollte ich eigentlich sagen? Ja, genau, wir haben dann mit der Polizei, wir haben die Polizei gefragt, ja, was ist jetzt, wenn da Hezbollah-Fahnen gezeigt werden? Und der Polizeisprecher war ein bisschen irritiert, weil er wusste auch schon von diesem Verbot des militärischen Flügels. Dann hat er gesagt, ja, da muss er nochmal nachfragen und so. Und dann hat er mich halt später zurückgerufen und hat, also hat sicher mit dem Außenministerium einfach in österreichischer Sprache gehalten. Und dann hieß es, ja, diese Fahnen stehen aber für die gesamte Organisation und die ist nicht verboten. Also darf man weiter Hezbollah-Fahnen zeigen, ja. Dann hat die Polizeiführung sogar noch eine Empfehlung, eine Bitte an die Demonstranten ausgesprochen, bitte keine Hezbollah-Fahnen zu zeigen, was halt albern ist, weil ne, der Bitte muss man natürlich nicht nachkommen. Der Herr war, glaube ich, als Nächster.
Wir haben also insgesamt, Sie sagen, Sie haben also viele Tatsachen berichtet. Also ich glaube, also so wie Sie denken, aber da Sie zu stark betont haben, dass Iran Israel vernichten will. Ich habe ein bisschen so für mich gedacht, Israel ist zum Beispiel sind auch Palästinenser in Israel. Nachweis in Libanon, dass er sich gekriegt und so weiter, wenn sie eine Atombombe haben, dann geht dann
Genozida. Ich sage dann gleich was drauf. Wir können, ja, ist, glaube ich, leichter.
Sie verstehen, glaube ich. Ich bin noch nicht fertig. Ich habe vor 20 Jahren gegen das Leben mein Buch zwei Bücher geschaut. Ich glaube, ich kann es gerne lesen. Ich bin gegangen, wenn Sie reden. Okay. Ich bin für, wenn Sie das wollen, ich bin für Zusammenarbeit Iran mit Israel. Und wenn jetzt zum Beispiel Saudi-Arabien sich dazwischen einmischt und sie verteidigen Saudi-Arabien, das ist ein Mitarbeiter dieses Staat. Und das finde ich auch teilweise. Weil ich bin gegen Saudi-Arabien und auch die Zusammenarbeit der westlichen Länder mit Saudi-Arabien. Und was jetzt passiert ist, ich persönlich denke, nach diesem, was ich schon zu Recht dargestellt habe, auch wichtig dargestellt habe, nachdem vor 4 Jahren mit diesen Wahlverfälschungen Ahmadinejad gemacht haben, haben die Mullahs taktisch, meiner Ansicht nach, das ist ein subjektiver Meinung, versucht, diese Unruhe zu kontrollieren.
Ja,
ja. Bei diesen Wahlen ist interessant, sie haben auch alles richtig dargestellt, das wurde gefiltert, da waren nur 4 Kandidaten vorher, es waren 6. Und die 2 Kandidaten sitzen immer noch im Haft. Das war einmal jene da, die auch wirklich am meisten die Stimme bekommen haben. Was interessant war, ich glaube, dass das Regime Angst hatte von der Bevölkerung, hat so taktiert, dass der Rouhani am meisten versprochen, dass mehr Freiheit ist, mehr Meinung, Sie kennen das.
Ja.
Meinungsfreiheit geht und so, die Iraner haben wirklich diese grüne Bewegung sozusagen, ist da, die ist nicht tot. Weil die Menschen werden nicht schnell die Meinung ändern. Und die haben dann diese Mullah gewählt. Den Rest haben sie vollkommen recht, gehört zu diesem System. Alles ist okay. Nur, warum machen die das? Weil sie wollen die Sanktionen umgehen. Und sie haben alles richtig dargestellt mit Sarif und so weiter, dass er in Denver seine Promotion gemacht hat und so weiter, in Amerika gelebt hat. Das ist alles okay. Nur, das Problem ist so, dass das wirklich die Sanktionen so auch richtig betont haben, das System richtig trifft. Da sind einzelne Individuen, da gibt Korruption, das ist so einer, der ist wirklich, sowas gab es nicht in der Welt, der hat mehr als Bill Gates Geld zusammen. Eine Person ist der, der ist seit 2 Monaten im Gefängnis. Und der hat auch mit der Türkei, diese Krise vor 2 Monaten, in der Türkei beobachtet, das war immer, die haben alles von dieser Sanktion profitiert. Das heißt, die Türkei profitiert von dieser Sanktion. Sie haben auch Deutschland genannt oder jetzt auch Franzosen waren, Renault und so weiter, alle hinterher. Diese Sanktionen wirken, weil das Regime Geld braucht. Sie haben gesagt, in Syrien muss eingeklemmt werden, für Hezbollah, für andere Terroristen, brauchen das Geld, auch für eigene Leute. Und daher ist jetzt das Problem, dass die taktisch so Rouhani gewählt haben. Und die, sie haben auch zu Recht gesagt, das ist, ich traue die Politiker in Europa nicht. Wir arbeiten natürlich auch mit vielen Diktaturen, genauso wie Russland. Und daher muss das Bevölkerung unterstützt werden. Das heißt, für mich ist wichtig, dass man die Menschenrechte, die haben auch zu Recht betont, dass wir die Hintergründe in den Namen geben, und auch dieses Jahr leider noch mehr. Und dass man die Menschen nicht betonen muss, weil die Mullah sie wirklich Angst haben, dass wenn man auch jetzt Atomprogramm anstellt, dass die Menschenrechte ist ein Problem für die. Aber nach Koran, die dürfen zum Beispiel Menschen einfach recht hinrichten, die was weiß ich, Propheten beleidigen oder Frauenrechte sind einfach wie die Frauen kämpfen im Iran, aber das ist die zivile Gesellschaft. Wenn Sie im Iran waren, dann sehen Sie, dass die zivile Gesellschaft ist sehr stark. Aber seit zwei Monaten, Rouhani sagte, ich will mehr Freiheit euch geben. Und das, die Bevölkerung, die Opposition, alle, die im Iran waren, ja gut, das versprochen, was ist jetzt? Jeden Tag werden die gute Zeitungen verboten.
Ja.
Wir haben Glück, dass wir Internet haben oder andere Sendeprogramme, dass man empfangen kann. Und die jungen Leute, die zivile Gesellschaft ist sehr weit. Und ich habe, also ich will jetzt nicht weiterreden, sondern lässt, also ich glaube, dass die iranische Bevölkerung nicht so antisemitisch ist, also so, wie das kommt, glaube ich, aus Europa aus, dieser Antisemitismus. Und wenn Sie im Iran sind, dann merken Sie, wenn Sie da Urlaub machen, dann sehen Sie das ganz anders. Weil, ich meine, ich bin auch mit Ihrer Meinung, dass das nicht in der Geschichte weg. Aber wie, das kann man darüber reden.
Ja, vielen Dank. Ich werde versuchen, ein paar Punkte herauszugreifen oder noch was zu sagen. Ich fang mehr oder weniger hinten an oder fast hinten. Die Einschätzung, warum das Regime jetzt eigentlich so auf Rouhani gesetzt hat, das würde ich sehr ähnlich sehen wie Sie. Das in dem erwähnten Beitrag von mir in der Zeitschrift Sans France über Rouhani nenne ich das eine Art Restabilisierung des Regimes. Was 2009 mit der Wahlfälschung und Ahmadinejads zweiter Amtszeit passiert ist, ist ja, dass der bis dahin existierende Herrschaftskompromiss dieses Regimes aufgekündigt wurde. Bis dahin war das so, es gibt diese konkurrierenden Fraktionen und über diesen konkurrierenden Fraktionen schwebt so der oberste geistliche Führer, der vermittelt die Interessen zwischen denen. Ja? Khomeini hat das ganz früh schon mal gesagt, das Regime braucht beide Flügel, um seine Ziele zu erreichen. Wenn man einen abschlägt, dann droht es abzustürzen. Ja? Und genau das hat Khamenei 2009 aber gemacht. Er hat sich ganz frühzeitig, ganz explizit auf die Seite von Ahmadinejad gestellt und damit alle anderen Flügel, Rafsanjani und die ganzen anderen Leute, quasi vor den Kopf gestoßen und aus diesem Herrschaftskompromiss ausgeschlossen. Und das hat dem Regime auf Dauer nicht sehr gut bekommen. Und das hat man so 2011, Anfang 2012, da haben dann auch die Sanktionen stärker gewirkt, man hat ökonomische Probleme bekommen und man hat gesehen, dass die Machtbasis des Regimes unglaublich zusammengeschrumpft ist und dass das gefährlich ist für das Regime. Und deswegen hat man durch Rouhani versucht, diese Machtbasis wieder zu verbreitern, den alten Herrschaftskompromiss wiederherzustellen, wieder mehr Fraktionen zu integrieren. Ja, Rouhani und Rafsanjani sind sehr eng miteinander. Rafsanjani durfte dann selber nicht antreten und Rouhani ist in gewisser Weise anstatt von Rafsanjani Präsident geworden, kann man vielleicht sogar sagen. Und Rouhani hat eine, mit hiesigem Vokabular könnte man sagen, er hat eine Art große Koalition installiert, um halt diese Machtbasis wieder zu stärken, also die Legitimität und die Stabilität des Regimes wiederherzustellen. Und leider gelingt ihm das weitgehend. Ja, also das sind ja überhaupt keine guten Nachrichten. Das ist ja schlecht, wenn so ein Regime sich restabilisieren kann. Zu Saudi-Arabien. Ich bin völlig Ihrer Meinung. Das ist ein grauenhaftes, mittelalterliches, islamistisches Drecksregime. Und wenn wir das iranische gestürzt haben, können wir sofort mit Saudi-Arabien weitermachen. Das ändert nichts daran, dass in der aktuellen Situation, wenn man das jetzt aus der Perspektive Israels sieht, Israel ist gezwungen, weil es nun mal keine allzu viele Freunde dieses Landes leider gibt, sehr pragmatisch Politik zu machen, in jeglicher Richtung. Und die islamistische Diktatur in Saudi-Arabien bietet eine gewisse Möglichkeit für Israel, pragmatische Übereinkommen zu finden. Das liegt daran, weil die Qualität dieses Islamismus in Saudi-Arabien eine andere ist. Die ist fürchterlich, ne? Und das ist, Saudi-Arabien wird manchmal so in der internationalen Politik als moderates arabisches Land beschrieben. Damit ist natürlich nie die Innenpolitik gemeint. Das wäre, also jeder, der Saudi-Arabien als innenpolitisch irgendwie moderat bezeichnet, hat eine Macke. Das ist natürlich Quatsch. Ja. Aber damit ist ein gewisser außenpolitischer Pragmatismus gemeint, der eher auf den Erhalt des Status quo abzielt. Das resultiert aus dieser sehr konservativen oder eher reaktionären, wahhabitischen islamistischen Ideologie. Das iranische Regime steht für einen revolutionären Islamismus, Die wollen nicht Status quo, die wollen Umwälzung der Verhältnisse im Nahen Osten. Das verunmöglicht es komplett, auch für Israel da irgendwelche pragmatischen Kompromisslösungen oder so etwas zu suchen. Und in Bezug aufs Atomprogramm gibt es halt nun mal schlicht und einfach eine Interessensübereinstimmung zwischen Saudi-Arabien und Israel. Das ist so. Ja. Das kann man feststellen, ohne auch nur eine Sekunde lang das Regime in Saudi-Arabien schönzureden. Und ich finde das auch vollkommen richtig. Ja, ich bin auch strikt eigentlich dagegen, dass der Westen mit Saudi-Arabien kooperiert. Und deswegen wäre es sehr schön, wenn es eine größere Energieunabhängigkeit gibt, weil das immer das schlechte Argument, aber das ist halt nun mal das Argument von Leuten im Westen und auch in den USA bisher immer gewesen ist. Ja, man sollte auch für eine Revolutionierung der gesellschaftlichen Verhältnisse in Saudi-Arabien streiten. Ihr erster Punkt mit, dass in Israel ja auch viele Palästinenser leben und rundherum Araber, und wenn man jetzt eine Atombombe schmeißen würde, wären die auch getroffen. Selbstverständlich. Und das weiß auch das iranische Regime. Aber dieses Problem ist bereits gelöst. Ich verweise auf eine Rede von Ali, von Rafsanjani. Wiederum an einem Al-Quds-Tag gehalten, also bei einem dieser großen Aufmärsche. Da sagt er sinngemäß: Der Einsatz einer einzigen Atombombe über Tel Aviv wird das Problem des jüdischen Staates im Nahen Osten lösen. Auch, und das ist der entscheidende Punkt in dem Zusammenhang jetzt, auch wenn das millionentote Muslime fordern wird, und damit sind also die Muslime gemeint, die halt natürlich in Israel leben und auch eventuell die, die halt aufgrund von zu kalkulierenden Gegenschlägen verrecken werden, auch wenn das Millionen von Muslimen das Leben kosten wird, ist es nicht abwegig, über diese Option nachzudenken, denn der jüdische Staat wird verschwunden sein und der Islam wird überleben. Das ist leider die Ideologie, von der diese Leute wirklich ausgehen. Das steht völlig in der Tradition von so Äußerungen von Khomeini wie: Der Iran kann brennen, der Iran kann untergehen, wenn nur der Islam im weltweiten Sieg gegen die Juden und die Ungläubigen den Sieg davontragen wird. Das hat eine, also dieses, der Iran kann untergehen, das ist fast eine antinationale Ideologie, die da zum Ausdruck kommt. Der Nationalstaat Iran interessiert jemanden wie Khomeini nicht. Ja? Genauso wenig wie ihn Ökonomie oder sowas interessiert. Es interessiert ihn letzten Endes nur der Sieg seiner Interpretation des Islams, was ja auch nicht der Islam oder so ist, sondern eine ganz spezifische Vorstellung davon, wie dieser Islam irgendwie aussehen sollte. Das heißt, dieses Problem ist bereits gelöst und leider ist das halt überhaupt keine Beruhigung, dass man darauf hinweist, ja, aber dann werden ja auch ganz viele Muslime umgebracht. Da zuckt man im Iran mit den Schultern und sagt, ja, dann gibt es ein paar Millionen Märtyrer mehr, umso besser. Ja. Der letzte Punkt, da möchte ich da auch noch was zu sagen. Wenn Sie sagen, na, der Antisemitismus kommt aus Europa, das gibt es so im Iran eigentlich gar nicht. Natürlich ist es zwingend notwendig, zwischen der iranischen Bevölkerung und dem iranischen Regime zu unterscheiden. Ne? Es geht nicht einfach da so zu tun, als wenn das das Gleiche wäre. Ist es natürlich nicht. Nur darf man sich das auch nicht schönreden. Natürlich gibt es, also so wie in gut wie jedem Land, eine Tradition eines Antisemitismus, auch im Iran. Und man darf auch nicht unterschätzen, was es bedeutet, wenn so ein Regime wie das jetzige 34 Jahre an der Macht ist und also 34 Jahre lang sein antisemitisches Gift versprüht. Ja. Das ist, was man sagen kann, das Gute bei den Iranern ist, das sind keine Deutschen. Und natürlich ist das ein großer Unterschied. Es gibt nicht irgendwie so eine durchgesetzte Volksgemeinschaft oder so, wie im Nationalsozialismus. Im Gegenteil, trotz brutaler Gewalt, trotz ideologischer Propaganda, will offensichtlich die Mehrheit der iranischen Bevölkerung dieses Regime loswerden. Aber keineswegs alle. Also nach wie vor hat das Regime auch durchaus einen Massenanhang von Leuten, die halt diese ideologischen Ziele einfach teilen. Unter anderem, weil sie halt diesen antisemitischen Ressentiments verfallen sind. Ja. Soweit. Vielleicht dazu. Da habe ich gerade noch eine Meldung gesehen und da hinten und dann da. Ich mache 1, 2, 3. Machen wir das so. Ne?
Ja, ich bin erstaunt, mit welcher Fachkenntnis Sie sich damit beschäftigt haben. Und wir merken, wie aktuell das ist, gerade heute Abend in Nachrichten, dass ja fast die ganze Regierung da gerade in Israel und sie verhandeln. Und genau der Punkt, der jetzt angesprochen wird, Israel wird nicht nachgeben, weil sie sagen, der Iran ist absolut gefährlich, darauf kann man sie nicht verlassen, was Rouhani macht. Das ist das eine. Das andere, was mir ganz wichtig ist, der Hintergrund. Also wenn einmal das sich beschäftigt hat, auch mit Ahmadinejad, warum der so anti-israelisch gedacht hat, da war eben die Vorstellung des 12. Imam und die Voraussetzung dafür, dass er kommt, da muss erst Israel weg sein, dann ist das erfüllt.
Ja.
Und Das heißt, es hat eine sehr starke religiöse Komponente, beziehungsweise eigentlich eine ideologische. Also da sehe ich auch einen Unterschied. Und ich glaube, man kann den ganzen Konflikt gar nicht richtig wahrnehmen, wenn man auf das den religiösen Hintergrund achtet. Das wäre mir jetzt ganz wichtig, weil ich denke halt, was passiert da eigentlich? Und eben ja nicht nur dort, sondern eben weltweit. Und da müssen wir schon sehr ins Nachdenken. Und was läuft da eigentlich ab?
Soweit man. Ja. Ja, natürlich ist der religiöse Hintergrund wichtig, weil das ist das Bezugssystem, in dem diese nicht zufälligerweise islamische Republik heißende Nicht-Republik in Wirklichkeit agiert. Es gibt da natürlich Unterschiede. Also alle Fraktionen des Regimes hängen diesem Mahdi-Glauben durchaus an, aber es unterscheidet sich trotzdem. Und Ahmadinejad stand halt für eine besonders radikale Interpretation, oder Ahmadinejad beziehungsweise die Ayatollahs, die hinter ihm standen. Der hatte so eigene Mentoren, Ayatollah Mesbayasti zum Beispiel, war ganz lange, also bis kurz zu Ende der Präsidentschaft von Ahmadinejad, da hat er sich distanziert von ihm, der geistige Mentor von dem. Und der stand für diese ganz radikale Interpretation, die ganz explizit, so wie Sie das richtig gesagt haben, sagt, der Mahdi kann nur zurückkehren, wenn wir den zionistischen Staat zerstören. Ja? Und wir müssen darüber hinaus, wir müssen Chaos auf der Erde schaffen, weil das bereitet die Wiederkunft des 12. Imams vor. Und der meinte das todernst. Ja? Ahmadinejad sowieso, das war, also wie ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich das nicht geglaubt und habe mich eigentlich nur dort gelacht darüber und dachte, ha, witzige Anekdote, stimmt aber wahrscheinlich nicht, stimmt aber. Ahmadinejad war, bevor er Präsident wurde, der Bürgermeister von Teheran. Der hat dort eine Autobahn bauen lassen, auf der aber keine Autos fahren, sondern es ist die Autobahn, die ist für die Wiederkunft des Mahdi angelegt worden. Ja. Das soll da sozusagen landen. Ja. Das ist, ja, da lacht man drüber und denkt sich, ha, sowas Bescheuertes. Das zeigt aber, ne, dass diese Leute wirklich daran glauben und wirklich ausgehend von dieser irrsinnigen Vorstellung ihre Politik betreiben. Die anderen Fraktionen haben da durchaus noch andere Vorstellungen und sind, also da fehlt ein Stück dieser ganz aggressive, revolutionäre Drive, was eigentlich nur heißt, man hat halt mehr Zeit. Ne? Man muss jetzt nicht, es gibt auch so durchaus quietistische Vorstellungen, ne? Dass man durch ein gottgefälliges Leben die Wiederkunft des Imams vorbereitet. Wobei gottgefälliges Leben im Verständnis dieser Leute halt bedeutet, dass man homosexuell am Borgtrain aufhängt, Frauen drangsaliert und so. Also das ist auch keine harmlose Angelegenheit. Ist aber gerade, was die Außenpolitik angeht, eröffnet das halt mehr auch pragmatische Möglichkeiten, so wie jetzt bei Rouhani und Zarif. Merkel in Israel ist auch ein gutes Stichwort. Es gab ja also hinsichtlich der umstrittenen Fragen wie Siedlungspolitik und eine Reihe von anderen Sachen, war das alles sehr zurückhaltend, auch von Frau Merkel und auch die Gegenseite hat Frau Merkel sehr gelobt, zu meinem Leidwesen. Und dann gab es einen Punkt, wo Netanyahu völlig zu Recht sehr lange über die Bedrohung vom Iran redet. Ne, und scharf nochmal die Verhandlungen von Genf kritisiert hat, an denen die deutsche Regierung ja beteiligt war. Und da sagt Frau Merkel dann, ne, vor laufenden Kameras, Herr Ministerpräsident, da haben wir ganz offensichtlich eine unterschiedliche Position. Also da, in Bezug auf den Iran, wurde das ganz offen ausgesprochen, ja, dass der ach so gute Freund Israels, nämlich die deutsche Bundesregierung unter Frau Merkel, in dieser Frage eine andere Politik verfolgt, eine Politik, die Israel völlig in die Isolation treibt und mit dieser extremen Bedrohung wirklich alleine lässt. So, und das ist schon bemerkenswert. Sie waren, glaube ich, und dann da der Kollege. Und kann ich noch Wasser haben und gerne auch ein Bier dazu? Becks, glaube ich. Das andere kenne ich nicht.
Ja, allgemein fand ja das Regime und Johann in der negativ dargestellt, in die Beziehung zwischen Israel und dem Iran. Jedoch finde ich, sollte man auch die positiven Aspekte ein bisschen analysiert oder vielleicht auch eingehen lassen. Weil Johann, die vor kurzem die Jugendamtliche Glückwunsch hat zu einer jüdischen Feiertag.
Zu Neujahr, ja. Hat Ahmadinejad auch gemacht. Und damit meinen Sie die Neujahrsgrüße für das jüdische Volk? Ja, wie gesagt, das ist keine Verbesserung, das hat Ahmadinejad auch gemacht und das kostet ja auch nichts. Danke. Damit wird, ich hätte gerne noch ein Glas im Bier. Ich bin ein Bürger. Ich glaube, man sollte da nicht drauf hereinfallen, auf diese Schamoffensive. Und das, was Sie gerade beschreiben, das stimmt. Ja. Rouhani hat getwittert, ne, also Rouhani, der dafür sorgt, dass anderen Leuten der Twitter-Account gesperrt wird im Iran, hat selber einen Twitter-Account, ne, beziehungsweise seine Berater, von ihm selber ist das ja gar nicht. Und er hat so Rosh Hashanah, also zum jüdischen Neujahrsfest, also einen Glückwunsch an alle Juden auf dieser Welt irgendwie formuliert. Das ist Teil dieser Schamoffensive. Er weiß, was die Empfindlichkeiten im Westen sind. Er hat analysiert, was waren jene Sachen in der Amtszeit von Ahmadinejad, wo man sich unnötig Probleme im Westen bereitet hat und wie kann man dem begegnen. Und Rouhani ist halt schlauer, beziehungsweise macht eine weniger rabiate Rhetorik und denkt sich, naja, dann zeigen wir dem Westen jetzt mal, wir haben doch gar nichts gegen Juden, es geht doch nur gegen den Zionismus. Wie Rouhani vor der UN gesprochen hat in New York, hatte er den jüdischen Abgeordneten aus dem Majlis dabei und hat ihn überall rumgereicht in New York, weil er sich gedacht hat, ja, die Amerikaner glauben, wir sind üble Antisemiten, jetzt zeigen wir dem mal, wir haben einen jüdischen Abgeordneten, was soll dann so antisemitisch sein? Ja? Das ist Propaganda. Zum einen muss man sich in Erinnerung berufen, dass es neben dem Israel-Hass auch ganz traditionellen Antisemitismus bei diesem Regime gibt. Wenn man sich die Schriften von Khomeini durchliest, ja, da gibt es zahlreiche Stellen, auch in dem auf Deutsch erhältlichen und lesbaren Buch Das Islamische Regiment, ist immer wieder die Rede davon, dass die Juden schon immer die Feinde des Islams gewesen sind und so weiter und so fort. Kein einziger Politiker, einschließlich Rouhanis, hat sich jemals von diesen Schriften von Khomeini distanziert und wird das auch nie tun. Das Wort Khomeinis ist nach wie vor quasi ne, das, worauf alle sich letzten Endes einigen können. Der zweite Punkt ist aber ja, das iranische Regime versucht, diese propagandistische Aufspaltung aufrechtzuerhalten, zu sagen, wir haben doch gar nichts gegen Juden, wir sind doch nur gegen den Zionismus. Ich will Ihnen an einem Beispiel illustrieren, dass das natürlich nicht immer gelingt. Es gab vor kurzem, ich glaube es war Fars News oder Irna, also irgendeine offizielle Nachrichtenseite des iranischen Regimes, gab es auf Englisch einen Artikel über die Krise in Europa, die ökonomische Krise und ihre Gründe. Und der hieß auf Englisch, also ich übersetze das gleich ins Deutsche, die Vergewaltigung Griechenlands durch jüdische Banker. Und das, wie ich das gelesen habe, ne, wenn ich morgens aufstehe, lese ich so alle möglichen Zeitungen und gucke mir natürlich auch die Seiten des iranischen Regimes an und so, weil ich dachte, oh, das ist aber mal selten deutlich. Also das ist ungewöhnlich, ne, dass man da so dezidiert jüdische Banker attackiert. Habe das natürlich gleich gespeichert und so. Ne? Im Laufe des Tages hat offensichtlich irgendein PR-Berater des iranischen Regimes den Leuten auch gesagt, das kommt bei diesen feinfühligen Europäern nicht so gut an, wenn ihr davon gegen jüdische Banker hetzt. Das klingt irgendwie wie bei den Nazis, macht das mal lieber nicht. Und im Laufe des Tages hat man die Überschrift also geändert. Und dann stand da die Vergewaltigung Griechenlands durch zionistische Banker. Also da sehen Sie, das ist einfach ein Platzhalter. Ne? Wenn man will nicht so offen über Juden reden, dann redet man halt von Zionisten. Das geht noch einen Tick weiter. Man hat nämlich vergessen, das auch in der URL, in der Internetadresse zu ändern. Da stand also immer noch www.therapeofgreecebyjewishbankers. Ja? Also man hält das auch nicht wirklich konsequent durch. Der nächste Punkt ist die Art und Weise, wie über die Zionisten und den Zionismus geredet wird, ist eins zu eins das, wie man es aus den klassischen Elementen des Antisemitismus kennt, wie über Juden und Jüdinnen geredet wird. Die kritisieren ja, also dieses Regime kritisiert ja nicht irgendwie den und den Checkpoint in Israel, der aus unsinnigen Gründen ist und unnötiges Leid über die Palästinenser bringt oder so etwas, ja? Sondern die sagen, der Zionismus ist das Grundübel dieser Region und für alle Probleme verantwortlich. Das ist ein Erlösungs-Antizionismus, der sich dort äußert, der wirklich von der wahnhaften Vorstellung ausgeht, würde man Israel vernichten, wären diese Probleme alle gelöst. So, ja. Und deswegen sollte man nicht den Fehler machen, das irgendwie als positive Signale zu sehen. Ich kann das übrigens auch gerne gleich in Bezug auf die Holocaust-Leugnung sagen. Das ist nämlich der nächste Punkt, der gerne im Westen auch wurde auch mal gesagt, ja, das war Ahmadinejad, das ist jetzt aber vorbei, es ist besser geworden. Ist es nicht, es ist nur anders geworden in einigen Punkten. Erstmal, ich habe immer gesagt, schauen wir, was Ali Khamenei sagt. Ali Khamenei, da können Sie können nachher, wenn Sie nach Hause gehen, im Internet schauen oder wenn Sie moderne Handys haben, auch sofort, auf seiner englischsprachigen Website, ne, also der hat eine englischsprachige Website mit dem schönen Titel leader.org, also die Website des Führers, ne, dort können Sie auf der englischsprachigen Website bis zum heutigen Tag nachlesen, der Holocaust ist ein Mythos. Das ist der oberste geistliche Führer des iranischen Regimes. Und das Schlimme ist, in keiner einzigen maßgeblichen deutschsprachigen Zeitung steht, dass der mächtige Mann im Iran, mit dem man gerade irgendwie tolle Verhandlungen führt, den Holocaust bis zum heutigen Tag als Mythos bezeichnet. Die Äußerung, die es jetzt von Zarif und von Rouhani gegeben hat in Bezug auf den Holocaust, die sollte man sich halt genauer angucken. Weil die wurden ja hier auch als großes Zeichen der Entspannung gewertet. Die erste Äußerung von Zarif, die es in diese Richtung gab, da ist meistens nur der erste Teil des Satzes zitiert worden, der auch schon mindestens eine Unverschämtheit war. Der hat nämlich, der hat nicht gesagt, ja, natürlich gab es den Holocaust, es wurden 6 Millionen ermordet, das ist eine schlimme Sache, die darf nie wieder passieren. Den Satz werden Sie auch nicht hören. Sondern er hat gesagt, wir verurteilen die Massaker, die die Nazis an den Juden begangen haben, was bereits eine Verharmlosung der Shoah ist. Das war bekanntlich kein Massaker. Ein Massaker ist, wenn man in Buenos Aires 85 Juden ermordet. Ja, die Shoah war wirklich was anderes als ein Massaker. Aber das Entscheidende ist, der Satz geht weiter. Er sagt, wir verurteilen die Massaker, die die Nazis an den Zionisten begangen haben, und genauso verurteilen wir die Massaker, die die Zionisten an den Palästinensern heute begehen. Das heißt, das, was als vermeintliche Abkehr von Holocaustleugnung hier im Westen verkauft wird, ist eine Gleichsetzung der wie auch immer zu beurteilenden Politik der Israelis gegenüber den Palästinensern mit dem nationalsozialistischen Massenmord. Und das ist selbst nach der EU-Arbeitsdefinition für Antisemitismus ein Paradebeispiel für einen israelbezogenen Antisemitismus, nämlich die Gleichstellung der Politik der Israelis mit der Politik der Nazis. Und auch da wieder das Problem, Sie finden keine maßgebliche deutschsprachige Zeitung, wo das in der Klarheit, wie ich das formuliere, und Sie das nachlesen können. Ja? Und das heißt, diese Schaumoffensive funktioniert leider. Und dagegen möchte ich gerne anreden so, ja? Und warnen davor, sich dann von sowas quasi blenden zu lassen. Ja. So, Kollege da. Ich kann auch versuchen, etwas kürzer zu antworten.
Ich habe verschiedene Fragen. Erstmal, ist es absehbar, an welchem Punkt derzeit Iran mit seinem Projekt steht? Weil ich mich an einen Artikel in der Zeit erinnere, wo länger darüber gefasst und geworden ist, bis wann das Zeitfenster eines Militärschlags noch möglich ist.
Ja.
Und inwieweit Israel überhaupt in der Lage ist, das ohne technische Unterstützung der USA, die ja derzeit mit der Obama-Regierung ziemlich blöde dargestellt ist, das überhaupt leisten kann. Also ist das für mich interessant.
Ja, puh. Das mit dem Zeitfenster ist schwer zu beantworten und das Zeitfenster ändert sich natürlich auch immer. Die Israelis und wahrscheinlich auch einige andere Kräfte in dieser Welt haben ja nun nicht die letzten 20 Jahre einfach zugeguckt, wie der Iran Atombomben baut. Und deswegen ändert sich dieses Zeitfenster immer mal wieder. Vielleicht haben Sie noch den Computervirus Stuxnet im Kopf, eine der ganz wenigen positiven Nachrichten in den letzten Jahren in Bezug darauf. Es war ein Computervirus, der von wem auch immer in das iranische Atomprogramm eingeschleust wurde und die Urananreicherung massiv gestört hat. Ja? Und der war besonders gefinkelt, würde man in Wien sagen, programmiert. Also immer wenn die Iraner geglaubt haben, jetzt haben wir es im Griff, ging es noch viel schlimmer los am nächsten Tag. So, also der hat schon ganz schön Probleme verursacht und Kopfzerbrechen. Und hat, gehen die Unterschätzungen auch sehr auseinander, manche Leute sagen, der hat das Atomprogramm ein halbes Jahr zurückgeworfen, manche sagen sogar 3 Jahre so. Also das hat schon was gebracht. Das hat Zeit gekauft quasi für andere Möglichkeiten und Optionen. Der ein oder andere iranische Atomphysiker ist in den letzten Jahren bekanntlich eines nicht natürlichen Todes gestorben. Auch das beeinträchtigt natürlich die Fortschritte des Atomprogramms und es gibt eine Reihe von anderen Dingen, die auch in Zukunft weiter passieren werden. Nichts davon beendet das Atomprogramm, nichts davon löst wirklich dieses Problem. Ich halte allerdings nicht sonderlich viel davon, in einem Jugendzentrum in Detmold jetzt über irgendwie, also das zu verwandeln in eine Art Militärakademie und darüber zu spekulieren. Wie ist das eigentlich? Ich will das sehr kurz beantworten, nämlich genauso wie man das auch, also ich weiß ja auch nicht mehr als Sie und wenn, würde ich Sie nicht sagen, als das, was die offiziellen Verlautbarungen von israelischen Militärs sind. Und die sind sehr simpel. Die sagen, das ist eine hochkomplizierte militärische Operation, um die es da geht. Die ist sehr riskant, die ist gefährlich. Wenn es nach uns geht, wollen wir die möglichst nicht machen. Aber wir sind dazu in der Lage, Militärschläge durchzuführen, die das Atomprogramm um mehrere Jahre zurückwerfen. Ob man es wirklich komplett ausschalten kann, weiß man nicht. Die USA wären dazu in der Lage, das Militärprogramm komplett zu zerstören, das iranische Atomprogramm. Dass sie das tun werden, halte ich für nahezu ausgeschlossen. Leider. Ja.
Also unabhängig davon, also ich bin prinzipiell der Meinung, dass kein Land über nukleare Potenziale verfügt. Gar kein Land in dieser Welt. Dafür ist es einfach zu viel gefährlich. Darum muss ich jetzt auch nicht über bestimmte kleinteilige Dinge reden. Mir gefällt, oder mir ist in Ihrem Vortrag inhaltlich alles d'accord, alles bin ich nicht angefangen, mir hat nicht gefallen, bestimmte verbale Anspielungen, zum Beispiel der NSDAP-Nachfolgestaat der Bundesrepublik, sage ich jetzt mal so, das hat mir nicht gefallen. Mir gefällt auch nicht Ihre Definition, dass Saudi-Arabien unter Umständen so ein Schutzpatron des iranischen Regimes sein könnte. Kann ja sein, dass Sie das nicht verstanden haben.
Ja.
Aber Sie haben irgendwann gesagt, wir hätten darauf achten sollen, alle hätten darauf achten sollen, dass auch Saudi-Arabien gewarnt hat, was die Iraner gesagt haben Richtung Israel und Richtung des israelischen Staates. Das hat mir nicht gut gefallen, weil Saudi-Arabien, Sie sagen zwar, das ist ein mittelalterlicher Staat, und da gibt es, da muss man auch Zweifel haben. Für mich, mich interessiert auch mehr dieser ganze Zusammenhang, was auch passiert in dem ganzen Bereich, wenn jetzt aufgebaut werden soll, auch durch diesen Syrien-Konflikt, Iran, Irak, was da passiert, wo, sie auch, wo der Westen auch nicht immer adäquat reagiert hat, dass da insgesamt ein Gottesstaat aufgebaut werden soll. Und die Gefahr ist ja sehr, sehr groß. Und da spielen ja nicht nur Saudi-Arabien, Iran, auch was in Syrien, Irak passiert, da spielt ja alles zusammen. Und wer hätte jetzt ganz gerne eine Antwort, wie dann auch diese Rolle von Saudi-Arabien
Also ich glaube, mit Saudi-Arabien, das ist eher ein Missverständnis. Also ich meine das sehr ernst, wenn ich sage, das ist ein grauenhaftes mittelalterliches Regime und das muss natürlich gestürzt werden. Auch wenn ich gesagt habe, die sind mehr auf den Status quo ausgerichtet, ändert es nichts daran, dass die auf der ganzen Welt üble antisemitische Propaganda mit Milliarden finanzieren. Ne? Das ist einer der größten Exporteure der Protokolle der Weisen von Zion, also einer üblen antisemitischen Hetzschrift, die in Moscheen und Kulturzentren, die Saudi-Arabien nahestehen, in Europa verbreitet werden. Und das ist grauenhaft, das muss aufhören. Und da sollte man gegen vorgehen. Ja? Gar keine Frage. Also ich glaube, das beruht eher auf Missverständnis. In Syrien, natürlich hat der Westen da eine vollkommen falsche Politik gemacht, eine ausgesprochen verfehlte. Man müsste vielleicht im Einzelnen, vielleicht können wir danach nochmal darauf zurückkommen, weil das fast nochmal ein eigener Vortrag wäre, fragen, was hat der Westen da wirklich falsch gemacht, weil ich mir da nicht ganz sicher bin, ob wir das Gleiche meinen. Ja, ich will auch, dass kein Land der Welt Atombomben hat, aber es ist nun mal so, dass Länder Atombomben haben und da muss man darüber reden und natürlich macht es einen Unterschied, welche Länder Atombomben haben. Also man kann nicht einfach nur, also Sie haben recht, die Atomtechnologie hat in sich eine grauenhafte Gefahr und ist als solche ausgesprochen problematisch. Es ändert aber nichts daran, dass es natürlich doch einen entscheidenden Unterschied macht, welchen Charakter die jeweiligen Staaten haben, die die Verfügungsgewalt darüber haben. Vielleicht kann ich das so sagen, wenn Island morgen sagen würde, wir haben jetzt ein Atomprogramm, dann würde ich keine Kampagne gründen und Vorträge halten und Sammelbände herausgeben, die sich gegen das isländische Atomprogramm richten, sondern ich würde sagen, ihr spinnt ja ein bisschen, ihr seid irgendwie pleite und das ist sehr teuer, überlegt euch das nochmal. Aber ich hätte keine schlaflosen Nächte deswegen, weil Island also keinem anderen UN-Mitglied mit der Vernichtung droht, weil Israel irgendwie keine Oppositionellen an Baukränen aufhängt. Also der Charakter ist einfach ein anderer, ja. Zu dem anderen Punkt, Deutschland als, ich habe nicht gesagt, Nachfolger der NSDAP, ich habe gesagt, das ist der Nachfolgestaat des Nationalsozialismus und weiß, da kann man ja gar nicht drüber streiten, das ist ja nun mal so. Also die Bundesrepublik Deutschland ist übrigens auch juristisch gesehen von der eigenen Definition her der Rechtsnachfolger des Dritten Reiches. Aber es geht ja nicht nur um diese juristische Tatsache, ja, dass das nun mal so ist, sondern es geht um sehr viel mehr, was ich versuche in diesem Begriff des Postnazismus, also des Nachnationalsozialismus zu fassen. Es hat 1945 nicht einfach eine Stunde Null stattgefunden und dann war alles gut und keiner war mehr Nazi. Das ist, also das wissen wir doch alle, dass das nicht stimmt, dass das eine Ideologie war, die man sich in der Nachkriegszeit gegeben hat, um halt zu versuchen, irgendwie eine neue Form dort von Gesellschaft hinzubekommen und sich möglichst der Verantwortung für diese grauenhafte Schuld zu entledigen. Diese Überlegung des Postnazismus meint mehrerlei. Zum einen geht es einfach um die wirklich eklatanten personellen Kontinuitäten, die es nach 1945 gegeben hat. Sie wissen doch alle, dass in Deutschland oder in noch viel stärkerem Ausmaß in Österreich in der Justiz, in der Politik, in der Wirtschaft, im Sicherheitsapparat, in der Wissenschaft, in allen relevanten gesellschaftlichen und politischen Bereichen es eine grauenhafte Kontinuität von hohen Nazitätern gegeben hat. Es gab keinen wirklichen Neuanfang mit irgendwie den großartig demokratischen Kräften. Es gab eine massive personelle Kontinuität, die bis weit in die 60er, wahrscheinlich eher 70er Jahre hinein gewirkt hat und dadurch das gesellschaftliche Klima hierzulande maßgeblich mitbestimmt hat. Es geht aber noch um viel mehr. Es geht vor allem auch um sowas wie institutionelle Kontinuitäten. um die Frage, ob dieser Antiliberalismus, der gerade für Länder wie Österreich und Deutschland ja prägend ist und der sie unterscheidet von Ländern wie Großbritannien oder die USA, ob das nicht auch ein Erbe des Nationalsozialismus ist. Es geht um die Frage, ob nicht sozusagen diese Volksgemeinschaft, die im Nationalsozialismus existiert hat, nicht einfach demokratisiert und modifiziert wurde und dann in der Bundesrepublik fortgeführt wurde. Oder in Österreich zum Beispiel auch diese Ideologie im Nationalsozialismus, Gemeinnutz geht vor Eigennutz und der Widerspruch von Kapital und Arbeit wird aufgelöst in der Deutschen Arbeitsfront und der Volksgemeinschaft, ob das in wiederum natürlich modifizierter Form sich nicht wiederfindet in diesen kooperativistisch-sozialstaatlichen Modellen, ja, wo es nicht um Interessensgegensätze und Austragung und so etwas geht, sondern um so einen komischen, fast schon völkischen Kollektivgedanken. Und es geht natürlich um das Fortdauern des Antisemitismus als ein ganz wichtiger Punkt, der dann auch wieder für durchaus erklärungsrelevant ist für diese merkwürdige Freundschaft zum iranischen Regime, wo man offensichtlich ja vielleicht so gewisse insgeheime Sympathien sogar für hat. Der Antisemitismus ist doch 1945 nicht einfach verschwunden, der ist doch nicht einfach weg gewesen, nur weil man gesagt hat, so, jetzt machen wir mal auf Demokratie, also man hat ja nicht gesagt, jetzt machen wir mal auf Demokratie, sondern man wurde gezwungen, auf Demokratie zu machen. Das war eine Zwangsdemokratisierung Deutschlands, für die die Alliierten Millionen von Toten in Kauf nehmen mussten. Ne? Durch die brutale, überlegene Gewalt der Alliierten wurden die Deutschen gezwungen, endlich mit dem Massenmorden aufzuhören. Das war doch keine freiwillige Entscheidung, die Deutschen haben sich nicht selber befreit, der Widerstand war absolut marginal, die ganz überwiegende Mehrheit der Deutschen war in dieses Menschheitsverbrechen integriert, sie waren beteiligt, sie waren dabei, viele haben es schlicht einfach gut und richtig gefunden. Und das wirkt bis heute nach. Das ist gemeint damit, wenn ich davon rede, wir reden über in den Nachfolgestaaten des Nationalsozialismus damit. Und da ist es doch wirklich frappierend, dass gerade die beiden Nachfolgestaaten des Nationalsozialismus geradezu die Avantgarde geben, wenn es darum geht, ein Regime wie das iranische, ja, also ein antisemitisches, holocaustleugnerisches Israel mit der Vernichtung drohendes Regime aus der internationalen Isolation zu holen, es durch Geschäfte aufzupäppeln, gute, enge politische Beziehungen mit ihnen zu haben. Es war der deutsche Außenminister, der als erster eines EU-Land, eine damals noch europäische Europäische Gemeinschaft, es war Hans-Dietrich Genscher, der als allererster wichtiger westlicher Außenminister in den Iran gefahren ist. Der allererste war natürlich, lohnt sich wie gesagt immer, wenn man ein Land sucht, wo es noch ein Tick schlimmer ist, nach Österreich zu gucken, war der österreichische Außenminister, der war ein paar Monate früher schon da. Also es waren wieder die beiden. Ne? Das meine ich damit, wenn ich sage, das sind die Nachfolgestaaten des Nationalsozialismus. Ich hoffe, Sie haben da vielleicht einen Eindruck von gewonnen, was ich mit meine. Sehr viel ausführlicher und theoretisch komplizierter wird das in dem günstig zu erwerbenden Sammelband Postnazismus Revisited auf fast 300 Seiten beschrieben. Langsam werde ich heiser, aber wir können gern noch, da gibt es noch eine Wortmeldung und sonst vielleicht auch, dann können wir das vielleicht da auch nochmal. Ja, ja. Ja?
Die Zusammenarbeit Iran mit Deutschland ist nicht vereinbar. Diese Geschichte muss man alles kennen. Und wir wissen, dass Iran Anfang des 20. Jahrhunderts musste geteilt sein zwischen Russland und England. Hm. Und dann, da war ein Druck da und da hat die damals, haben versucht, mit Deutschland Kontakt aufzunehmen. Nasser Schah war dreimal in Deutschland, Nasser Schah auch. Und die versuchten mit Deutschland auch noch ein gutes Geschäft zu machen. Auch waren beim Probe, Essen und so, haben Kanonen es gekauft. Diese Geschichte muss man verstehen. Und auch Herr Sascha sagt, das ist sehr kompliziert. Also, dass Iraner wollten von dieser Zeit nicht befreien. Dass die Engländer im Süden, wir müssen im Norden. Ich will jetzt nicht da eingehen, die Geschichte. Ich wollte nur sagen, Sie haben öfter gesagt, der hat das gesagt, der hat das gesagt. Ich habe auch in Kaschol Asrar, das ist ein wichtiges Buch von Khomeini gelesen. Als der Hitler in Polen überfallen hat, hat er das barbarisch verurteilt. Das ist ein Zitat von Khomeini. Also, was bringt das? Die Iraner waren an anderen Verbänden, die könnten nicht diese Schriften lesen. Auch wenn Khamenei später von Afghan-Muslim ein Buch veröffentlicht hat mit dieser iranischen Revolution nicht am Hut. Die iranische Revolution wurde von Demokraten, von Linken, von Nationalisten getragen, bis an dem Tag, wo die iranische Verfassung verabschiedet wurde, der Islamische Republik. Danach war keine Revolutionszeit mehr. Danach waren die Islamisten an die Macht. Das war die Reaktion an die Macht. Was sie sich als Revolution nennen, die sind die Reaktionäre, die an die Macht gekommen sind. Und seitdem töten die alle Freiheitskämpfer, alle Mann, wenn ein anders denken und so weiter. Das heißt, das ist sehr kompliziert. Aber ich glaube insgesamt, was wir alles zu Recht dargestellt haben, im Detail, geht darum, es geht nicht um Ausgang, es geht um Innere. Das heißt, Iraner sind der Feind. Leute, die sagen, der USA, Satan, oder wir können doch nicht Obermeier. Der sagt, dass das ein Feind bilden, die das permanent, wenn jeden Tag redet, mindestens hat man alle Iraner analysiert, dass mindestens 50 Mal, mindestens muss sagen, der Feind, der meinte Amerika oder Israel, aber indirekt meint er die Iraner, die Millionen, die in diesem Urlaub sind. Und da wird mundtot gemacht, wenn du was sagst, dann sagt ja, du bist ja Amerikaner, also du bist ja imperialistisch oder du bist zionistisch und so weiter, damit die Leute mundtot gemacht werden und Meinungsfreiheit unterdrückt wird. Und das ist, glaube ich, der Punkt, warum die Mullah-Regime immer versuchen, diese Feinde aufrechtzuerhalten. Auch wenn Rouhani jetzt versucht, mit Westen wieder taktischen Gründen, um die Sanktionen umzugehen, Kontakte aufzunehmen, ist nur ein Punkt erreicht, wo kamen die Leute und sie haben gesagt, die Mehrheit macht, dass die Angst haben, wenn wirklich das alles verbessert sich, dann kann man nicht sagen, du bist amerikanisch oder du bist Israel, weil die sagen, ja, wieso, sie handeln doch selber mit diesen Revolution. Ne? Und daher, ich glaube, das muss man sehr ernst nehmen. Sogar ein Politologe, der immer in diesem Regime an der Uni Teheran gelehrt hat, hat neulich gesagt, was haben wir davon, dass man immer Holocaust negiert hat und der anti-israelische Parolen gegeben hat. Man hat ihn noch nicht verhaftet, aber man hat angedroht. Ich meine, es gibt viele Stimmen im Iran, die sagen, wir haben gar nichts davon, sondern nur Schaden. Und das Milliarden, wir haben 700 Milliarden innerhalb 8 Jahre in Amerika von Einnahmen, also Öleinnahmen, das ist alles verschwunden, ist nicht da. Sie haben vorgesehen, der Staat ist pleite. Wir haben alle Projekte alles brachgelegt. Wir haben tausende Projekte angefangen und nicht beendet. Und diese ganze Passwanderung und so, die müssen auch finanziert werden. Und deshalb glaube ich, die Taktik ist, dass sie wollen die Sanktionen, damit das Geld bekommen.
Ja.
Und was ist wichtig, weil sie nie erwähnt haben, ist die Rolle der Putin oder Russen. Sowohl in Syrien als auch im Iran. Die unterstützen total diese Diktaturen. Das haben sie, glaube ich, immer weiter irgendwie ist nicht verschwunden.
Ja. Ich greife wieder ein paar Punkte raus. Der letzte, ich habe angekündigt, ich werde nicht zu allem was sagen können. Und Sie haben recht, das ist wichtig, ja, weil Russland auch, was das Atomprogramm angeht, eine ganz entscheidende Rolle gespielt hat. Ne? Das Atomkraftwerk in Bushehr, das haben die Russen gebaut. Da verweise ich, ja, aber dann den entscheidenden Komponenten später sind aus Russland gekommen und es sind halt russische Atomtechniker da maßgeblich involviert. Mit der Frage mache ich es mir leicht und verweise auf das letzte Exemplar des Bandes Iran im Weltsystem. Dort gibt es einen eigenen Beitrag zum Verhältnis zur russischen Iran-Politik. Hat ein wichtiger US-amerikanischer Politikwissenschaftler geschrieben, Elan Berman. Wir haben das genannt russisches Roulette. Weil das ist auch in Russland wirklich umstritten, ob die aktuelle Putin-Politik gegenüber dem Iran, die das Regime wirklich unterstützt, ob die richtig ist. Also es gibt auch im russischen Establishment Leute, die sagen, das ist sehr gefährlich, weil perspektivisch hasst dieses iranische Regime uns auch. Die sehen uns auch als Gottlose und sie unterstützen an der Südflanke Russlands islamistische Aufständische. Ja? Aber Putin spekuliert im Augenblick drauf so, das ist ein Troublemaker, der macht den Amerikanern ganz maßgebliche Probleme, finde ich super. Also machen wir diese Linie weiter. Aber wie gesagt, es ist deswegen russisches Roulette, das ist eine sehr gefährliche Politik, die Russland dort betreibt. Und die wird von nicht unwesentlichen Leuten im russischen Politik-Establishment auch genau als so gefährlich wahrgenommen. Zweiter Punkt, ich glaube, das, was Sie jetzt gesagt haben hinsichtlich der Funktion des Antisemitismus und des Anti-Amerikanismus, das ist halt nur ein Aspekt. Das gibt es natürlich, das dient immer auch so der Ablenkung von anderen Dingen und so etwas. Aber man würde, glaube ich, den Antisemitismus und auch diesen Hass auf die USA unterschätzen, wenn man ihn auf so ein Herrschaftsmittel reduziert. Also man glaubt, die machen das eigentlich nur, um quasi abzulenken von anderen Problemen oder quasi eine Feinderklärung gegen die iranische Bevölkerung über Umwege und so etwas zu formulieren. Das, nochmal, es gibt solche Aspekte, aber das allein ist es halt nicht. Das verharmlost dann in gewisser Weise, das unterschätzt die Dynamik dieser antisemitischen Weltanschauung, dieser antisemitischen Ideologie. Zur Revolution von 79, ja, natürlich haben das nicht die Islamisten alleine gemacht. Das war eine riesige Bewegung. Wahrscheinlich gab es keine Revolution im 20. Jahrhundert, die unter so großer Beteiligung von Menschenmassen stattgefunden hat, auch die russische nicht und so. Die marxistisch-leninistische Linke ist mir in ihrer Darstellung etwas zu positiv weggekommen, implizit. Denn es stimmt ja auch nicht, dass nachdem die Verfassung verabschiedet wurde, quasi nur noch die Islamisten das unterstützt haben. Die Tude-Partei, die moskauhörigen Kommunisten, ne, die sehr stark waren, die eine wichtige Rolle gespielt haben, die haben das noch sehr viel länger unterstützt. Teile der Fedayin, die Mehrheit, ne, hat das auch noch sehr viel länger unterstützt. Und gleichzeitig haben sie ihre ehemaligen Genossen, nämlich die Fedayin-Minderheit und andere viel sympathischere linke und linksradikale Gruppen, ausgeliefert an die Schergen des Regimes. Also diese autoritäre marxistisch-leninistische Linke hat da also wirklich historische Verbrechen begangen und hat die bis heute nicht wirklich reflektiert und aufgearbeitet. Das sind jene Leute, die heute sogar noch sagen, ja, das Regime ist wahrscheinlich sogar reformierbar und die gegen Sanktionen sind, die überhaupt gegen alles sind, was diesem Regime ernsthaft zusetzen könnte. Und das gibt einen Grund dafür, also es gibt eine Reihe von Gründen, müsste man auch wieder viel ausführlicher darüber reden, aber einer der Gründe dafür, warum solche Gruppierungen, ja, die Tude-Partei, die Fedayin-Mehrheit und eine Reihe von anderen autoritären, marxistisch-leninistischen Linken mit diesem Regime kooperiert haben, also auch nachdem es ganz deutlich schon gezeigt hatte, was für ein brutales, reaktionäres, ums Gleiche konterrevolutionäres Regime das ist, das liegt daran, weil sie in einigen Bereichen die Ideologie geteilt haben. Und das ist genau der Hass auf Israel und der Hass auf die USA. Da unterscheiden sich diese Leute nicht von dem Regime. Ja? Die sagen auch, ja, Israel ist ein faschistischer Staat, der Völkermord an den Palästinensern begeht und so. Da sind sie sich mit dem Regime, was sie angeblich ja mittlerweile bekämpfen, einfach einer Meinung. Ja? Und das ist ein Problem für die iranische Linke und die iranische Opposition, das man wirklich mal angehen sollte. Das war interessant zu sehen, was 2009, da gab es ja, also wie gesagt, von der globalen Linken gab es so gut wie keine Unterstützung für diese Menschen, die unter Lebensgefahr im Iran aufgestanden sind, demonstriert haben. Aber es gab natürlich von Exil-Iranern, von Stop the Bomb, von ein paar anderen kleinen Gruppen Unterstützungsdemonstrationen. Und da haben genau diese Leute, Fedayin, Aksariat, Tude-Partei, diese Lemuren des Marxismus-Leninismus sozusagen, die sind ganz aggressiv, haben sie darauf reagiert. Erstens, wenn man Parolen gerufen hat, prinzipiell gegen die Islamische Republik Iran. Ne? Die haben gesagt, nein, es geht um Wahlbetrug und nur gegen die Diktatur, aber nicht gegen die Islamische Republik. Die verteidigen das also heute noch. Und vor allem haben sie versucht, halt Leute, die irgendwie eine Israel-Fahne mitgebracht haben oder so, von den Demos zu schmeißen. Und das ist eine wichtige Diskussion, die muss auch in der iranischen Exilopposition einfach geführt werden. Man muss einfach verstehen, dass es eigentlich ein natürliches Bündnis geben müsste zwischen Israel und der iranischen Bevölkerung, weil das sind die beiden Hauptopfer dieses fürchterlichen Regimes. Ja? Und man muss diesen fürchterlichen, ressentimenthaften Antizionismus, den es eben auch in vielen exiliranischen Gruppen gibt, den muss man kritisieren, den muss man überwinden. Das iranische Regime freut sich darüber. Ja? Allein schon deswegen müsste man ihn überwinden. So, jetzt, wir haben noch zwei andere Wortmeldungen, vielleicht machen wir die erstmal und langsam da, einmal da, einmal da.
Ja, nach der Katastrophe von der Massage von Tschernobyl und von Fukushima und noch was weiter benannt ist, würde ich mich nicht nur erzeugen, die Export von Atomtechnologie an der dritten Welt. Insofern würde ich sagen, ich betrachte mit Sorge, wenn es ein neues Kernkraftwerk irgendwo in der Welt gebaut wird. Also insofern ist auch, wenn man eine militärische Lösung geben könnte an diese, und wenn man vernichtet wird, die Atomkraftwerke in Iran, wäre es berechtigt auch von der Staaten. Zweitens würde ich sagen,
so militärischer Ökologismus. Das
es wäre berechtigt. Mhm. Noch wenn man über Faschismus spricht, ja? Wenn man den Nationalsozialismus von Deutschland als Faschismus definiert, weil es gibt viele Definitionen darüber, würde man sagen, Faschismus ist eine antisionistisch und eine antisemitistische Ideologie. Antisionistisch, das heißt, bedeutet es, wenn man ernst genommen hätte, ja, was damals Herzl vorausgesagt in der Zukunft, in die Schicksal der Juden, weil er berechtigt, dass die Juden von Europa gehen sollten. Ja. Man konnte so sagen, wenn ernst genommen hätten, diese ganze Verlust an Juden in Europa, hätte es nicht stattgefunden. Nur die Juden, dass sie ernst genommen haben, konnten darüber, haben es überlebt. Deswegen, ich nehme Faschismus als Definition, als eine antisemitische und antisionistische Ideologie.
Im letzten Punkt bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich es richtig verstehe, aber ich versuche gleich das trotzdem auch aufzugreifen. Das erste gefällt mir ganz gut. Das sind sozusagen zusätzliche grüne ökologische Argumente gegen das iranische Atomprogramm. Ich glaube aber, das sind natürlich nicht die maßgeblichen. Trotzdem ist es interessant. Also klar, Iran ist ein Erdbebengebiet, ein ganz schlimmes Erdbebengebiet. Da kommen wirkliche Probleme. Und das ist ein zusätzliches Problem, dass dort also in einer Erdbebenregion von einem eben nicht hochindustrialisierten, sondern von einem Schwellenland, was nicht so wahnsinnig die State of the Art von Sicherheitstechnologie verfügt, dort jetzt also wirklich Atomanlagen gebaut werden. Das ist sehr gefährlich, das stimmt. Vor dem Hintergrund könnte man sich dann fragen, warum sind die deutschen Grünen eigentlich nicht die entschiedensten Gegner des iranischen Atomprogramms, sondern Claudia Roth, ja, also die ehemalige Managerin von Thonsteiner Scherben, ne, fährt in den Iran, macht dort Handshakes, trifft sich in München mit dem Botschafter des iranischen Regimes, also ein Revolutionswächter, ein Revolutionsgardist, Scheich Atta, und begrüßt ihn mit Clap Hands, ne, High Five. Das machen die Grünen. Ja, fürchterlich. Wie gesagt, den anderen Punkt bin ich mir nicht sicher, ob ich ihn richtig verstanden habe. Ich greife das einfach, wenn es sonst nicht auch noch Wortmeldungen gibt. Okay, da gibt es auch noch eine. Ja, ganz kurz, dann sagen Sie Sie vielleicht gleich und dann versuche ich das zusammen zu beantworten. Und da gibt es auch noch eine, dann sammeln wir das alles. Ja? Kurz bitte.
Ich wollte nur sagen, das war damalige Atmosphäre, anti-imperialistische Atmosphäre.
Okay.
Die Studentenbewegung, ja. Die iranischen Linken, alle waren anti-imperialistisch gegen Amerika.
Mhm.
Und die Westen natürlich haben Khomeini von Najaf nach Paris gebracht und salonfähig gemacht. Sie hat nur über Khomeini berichtet und die Khomeini-Leute haben danach diese Proletarier haben die umgewandelt in Mustafa-Latin, Imperialismus aufgenommen und den Linken praktisch und so haben die Antiimperialismus betrieben, indem die iranische US-Botschafter besetzt hatten. Das ist sehr komplex, also das ist sehr, sehr interessant. Da will ich jetzt nicht mehr reden darüber, die wissen alles. Aber was wichtig ist, dass Iran wirklich Energielieferanten weltweit und es ist viel Sonne da, wenn sie Urlaub machen, es ist, denke ich, total sonnig. Und man kann da alternative erneuerbare Energien einsetzen.
Danke.
Und wir brauchen also keine Atomkraftwerke. Ne? Aber wie Sie auch gesagt haben, das sind die Russen, die so richtig. Ich sage immer Atommafia, die Russland, die Iraner zusammen, die ja die Massen Geschäfte machen. Und Iran ist ein Land, wo wirklich genug Energie da ist. Das zweitgrößte Gasvorkommen der Welt kommt, ist im Iran. Und da gibt es Wind, da gibt es Wasser. Und wir haben, also die haben also ganz andere Probleme. Menschenrechte für die Menschen, die. Und nicht Atomkraftwerke.
Hm.
Und das ist auch vorher im Geheim alles beschrieben worden. Die Iraner wissen selber nicht. Bis der Schwede also entlarvt wurde, das mit Pakistan und so weiter. Ich will jetzt nicht eingehen, aber ich habe nur gesagt, die Revolution, ich habe nicht zu erwähnen, denn das sind nicht. Es gab auch viele andere Juden. die gegen dieses Regime waren, wurden auch wieder hingerichtet. Auch viele Demokraten, das sind gute Parteien, interessiert mich nicht. Aber natürlich, die Welt wollte, dass es kein kommunistisches Land wird. Und hat man dann Khomeini, weil er Antikommunist war und Muslime war, unterstützt. Das ist eindeutig. Das war diese damalige Zeit, wo Russen in Afghanistan marschiert sind. Und man hatte Angst. Und man hat die Westen, haben diese Antikommunisten angeblich die Angst hatten, dass die Linken in den Iran die Macht kommen, oder Demokraten oder was weiß ich, unterstützt. Und damalige Zeit muss man sich vorstellen, horizontal, was ist damals atmosphärisch in dieser Welt gewesen? Die ganze Westen, die Linken haben alle Khomeini unterstützt. Gute Partei ist uninteressant, das war so,
alle Linken im Westen haben Khomeini nicht unterstützt. Also da muss man tatsächlich differenzieren. Leute wie Foucault und Joschka Fischer, die haben Khomeini unterstützt. Aber es gab tatsächlich andere. Und das ist daran merkt man so ein bisschen den Verfall der Linken auch. Heute, ich weiß. Aber, also das ist, das, um was Positives über die globale Linke auch noch zu sagen, natürlich gab es Fraktionen in der internationalen Linken, die sehr schnell verstanden haben, was für ein grauenhafter religiöser Faschismus das ist, der letzten Endes dort an die Macht kommt. Und da, es gibt ein sehr bemerkenswertes Dokument von französischen Feministinnen, also als der Feminismus noch nicht unter der Ägide von so Antifeministinnen wie Judith Butler und anderen fürchterlichen Personen stand, sondern wie das noch ernst gemeint war, dass es da um eine Befreiung der Frau geht. Diese französischen Feministinnen sind 79, als im Iran Massendemonstrationen gegen die Einführung der Zwangsversteigerung stattfanden, hingefahren, haben das dokumentiert und haben Interviews gemacht. Gibt es übrigens auch auf YouTube. Wir haben auf der YouTube-Seite von Stop the Bomb den Film mit deutschen Untertiteln, sehr empfehlenswert. Das geht irgendwie eine Viertelstunde, da werden Interviews auf diesen Demonstrationen gemacht. Was wollte ich eigentlich sagen? Da sieht man klar, das sind auch Linke, ja, das sind linke Feministinnen, die natürlich nicht diese kommunistische Diktatur unterstützen, sondern im Gegenteil, die jene Teile der europäischen Linken scharf kritisieren, die irgendwie sagen, ja, jetzt ist der hier von wegen Frauenbefreiung, ist ja ein Nebenwiderspruch, ne? Klassische Argumentation braucht man nicht, jetzt muss man Khomeini unterstützen, weil das ein objektiv antiimperialistisches Regime ist. Ne? So ein Scheiß, das war genau das Richtige in der Situation, diese großartigen Frauen, und es waren fast nur Frauen, diese großartigen Frauen zu unterstützen, die wochenlang zu mindestens Zehntausenden, wahrscheinlich eher zu Hunderttausenden gegen diese Zwangsversteigerung demonstriert haben. Anfänglich ja sogar erfolgreich. Khomeini musste das erstmal zurücknehmen, weil das so ein starker Druck war. Und die Parole dieser Frauen, die war großartig und ist leider, daran sieht man so den Verfall der heutigen Linken, die stark von so postmodernen, poststrukturalistischen und anderen französischen Unsinnstheorien geprägt ist, die sehr kulturrelativistisch unterwegs ist. Da muss man diese Parole dieser Frauen wieder stark machen. Die haben da gerufen, Emanzipation ist nicht westlich und Emanzipation ist nicht östlich, sondern universal. Ein ganz simpler Satz eigentlich, ne? Der aber heute hoffnungslos antiquiert erscheint. Und das ist, ne, und ich will nur sagen, es gab natürlich schon auch Fraktionen in der europäischen oder weltweiten Linken, die gesagt haben, ja, wir unterstützen diese Frauen und nicht diesen Pseudo-Antiimperialismus oder diesen Antiimperialismus von Khomeini. An der Bar gibt es eine letzte Wortmeldung, wenn es nicht sonst, ich will das nicht abwürgen, sonst, wenn es sonst noch welche gibt, am liebsten jetzt gleich, dann können wir das vielleicht zusammennehmen.
Zu der Entscheidung dann gibt's von das. Den Vereinten Nationen, das Atomprogramm nicht so hart zu sanktionieren, habe ich mich gefragt, aus welchem Grund die das machen. Und jetzt überlege ich, haben die vielleicht Angst davor, dass sich noch mehr fundamentalistische Staaten zusammentun und vielleicht dasselbe wie der Iran machen? Und eine Art Allianz, das Böse möchte ich jetzt nicht sagen, aber das Fundamentalismus, das religiös-dogmatische Krieges gegen, dass deswegen das halt bewilligt wurde, dass das Atomprogramm weiterläuft, damit die nicht Amok laufen und vielleicht mit anderen Staaten zusammen sich aktivieren und dann.
Das glaube ich kaum und das wäre ja auch eine absurde Vorstellung. Denn alle Leute, die sich mit diesem Thema so ein bisschen beschäftigen, wissen, wenn man die iranische Atombombe nicht verhindert, wenn es wirklich dazu käme, dass diese Leute in Teheran über Atombomben verfügen, dann haben sie ein nukleares Wettrüsten im Nahen Osten. Das ist das allererste, was passiert am nächsten Tag, wenn man morgens aufwacht und irgendwie der Iran doch dann seine Atombomben Test durchgeführt hat, dass ein Nuklearwaffensperrvertrag auftritt und sich also offiziell zur Atommacht erklärt. Am nächsten Tag wird Saudi-Arabien öffentlich verkünden, dass sie ein Atomwaffenprogramm haben. Und am zweiten Tag Jordanien, am dritten Ägypten und danach die Türkei. Das heißt, das allererste Ergebnis davon, wenn man akzeptiert, dass dieses Regime Nuklearwaffen hat, ist nukleares Wettrüsten in einer der gefährlichsten und instabilsten Regionen der Welt. Für Israel natürlich eine Katastrophe, ja, wenn all diese Länder plötzlich rund um sie herum Atomwaffenprogramme haben. Also insofern, wer jemand, der ernsthaft so ein Kalkül hat, wie Sie es da gerade vermuten oder bei anderen Leuten vermuten, also wirklich irre, ja, und hätte überhaupt keine Ahnung von dem, was da passiert. Ja, das ist ja das Gegenteil von einem abschreckenden Beispiel. Es ist das Beispiel, dass man irgendwie die internationale Staatengemeinschaft 15 Jahre lang belügen kann, nachweisbar täuschen kann, Zeit schinden kann und dann dafür belohnt wird. Das ist das Gegenteil von Abschreckung. Ne? Das ist eine Aufforderung an andere Länder, das genauso zu machen wie der Iran. Und das ist ein weiteres gutes Argument gegen dieses Abkommen von Genf und die weiteren Verhandlungen mit dem iranischen Regime. Und jetzt wollte ich eigentlich den Zionismus nochmal aufgreifen, einfach nur um ein schönes Schlusswort hinzubekommen. Ich weiß nicht genau, ob ich Ihren Punkt da richtig verstanden habe, aber der Zionismus eignet sich insofern natürlich für ein gutes Schlusswort, wenn man sich nochmal in Erinnerung, was das Wesen des Zionismus bei all seiner Heterogenität ausmacht. Also das ist ja keine homogene Bewegung, es gibt linke Zionisten und rechte und religiöse und säkulare und Zentrum und so weiter und so fort. Und die streiten sich alle, gibt den alten Karlauer, zwei Israelis, drei Meinungen. Aber der Kern, das Wesentliche am Zionismus, was all diese unterschiedlichen, sich alle bestreitenden Fraktionen irgendwie teilen, ist die Überlegung, dass aufgrund des Antisemitismus es zwingend notwendig ist, eine eigenständige Staatlichkeit hinzubekommen, die in der Lage ist, sich zur Wehr zu setzen. Und das heißt leider in der Welt, so wie sie eingerichtet ist, sich gegebenenfalls militärisch zur Wehr zu setzen. Und insofern ist es quasi ein Imperativ des Zionismus, wenn man ihn nicht einfach aufgeben möchte, so wie Michael Brummelig oder andere Leute, dass es eben nicht hinnehmbar ist, dass so ein Regime auch nur in die Nähe eigentlich einer nuklearen Option kommt. Und das Skandalöse, um das aber auch nochmal zum Schluss zu sagen, ist, dass es so ausschaut, als wenn die Zionisten mal wieder Recht behalten, nämlich als Pessimisten, als Leute, die davon ausgehen, dass man am Schluss immer ganz alleine dasteht und sich nur auf sich selber verlassen kann. Eigentlich ginge es nach wie vor darum, durch Praxis einen Gegenbeweis anzutreten und zu sagen, nein, es gibt noch ein paar andere Leute in der Welt, die sich auch darum kümmern und bemühen, dass dieses iranische Regime keine Atomwaffen kriegt. Und dazu kann man auch in einem Land wie Deutschland mit seinen sehr, sehr, sehr bescheidenen Mitteln etwas beitragen, zum Beispiel dadurch, dass man unser Bündnis Dr. Bomb unterstützt. Wir haben auch eine Kontonummer im Übrigen. Aber ernsthaft auch durch so etwas, dass man einfach es niemals unwidersprochen lässt, wenn entweder Vertreter des iranischen Regimes in Deutschland irgendwo auftreten. Der iranische Botschafter wird immer wieder eingeladen zu Veranstaltungen, in evangelische Akademien, zu Podiumsdiskussionen. Und das ist ein Skandal, weil solche Leute darf man nicht unwidersprochen auftreten lassen. Und genauso darf man die Unterstützer dieser Leute, die Unterstützer des iranischen Regimes, nicht unwidersprochen auftreten lassen. Eben zum Beispiel, wenn jetzt wie in Hamburg die Deutsche Iranische Handelskammer ein Iran-Seminar macht und da deutschen Unternehmen erklärt, wie sie irgendwie noch bessere Geschäfte mit dem Iran machen können. Vielen herzlichen Dank für die schöne Diskussion.